Es ist einfach nicht so, dass Menschen schlau geboren werden und dumm, sondern Menschen können durch Fleiß, durch Motivation erstaunliche Dinge schaffen. Deswegen tritt man ja eigentlich an als Lehrer oder als Lehrerin, weil man einen Unterschied im Leben der Kinder machen möchte. Und das, wenn das dann gelingt, wenn jemand wirklich sagt, wow, so jemanden habe ich nur einmal im Leben gehabt oder werde so schnell nicht jemanden finden, der genauso tickt, das finde ich schon toll und ich freue mich darüber. Also ich finde, es ist so ein geiler Beruf. Also es ist einfach so ein schöner Beruf. Ich hatte mal ein Praktikum gemacht mit 15 in einem Baumarkt, 4 Wochen lang. Und das war das Langweiligste, was ich jemals getan habe. Und ich habe damals gedacht, ich will nie einen Beruf haben, der langweilig ist. Und den habe ich jetzt. Lernen funktioniert nur dann, wenn man sich einigermaßen wohlfühlt und wenn man sich willkommen fühlt und merkt, da ist jemand für einen da und ich kann so sein, wie ich bin. Und da ist jemand, der mich fördert. Also tatsächlich bin ich bei diesem Lehrkräftepreis von einem bayerischen Kollegen direkt gefragt worden. Er hat auch diesen Preis gewonnen und er hatte dann sofort gesagt, ach was, keine Noten? Und wieso lernen dann die Schüler? Ich stand erst mal vor dem und war so, weil die lernen wollen.
Deutschlands ausgezeichnete Lehrkräfte. Hier kommen Lehrkräfte zu Wort, die aus Sicht unserer Schülerinnen und Schüler einfach motivierend, inspirierend und begeisternd sind. Und auf diese Art einfach tolle Vorbilder im Lehrberuf.
Schön, dass ihr wieder reinhört. Wir widmen uns heute einmal mehr den Menschen, die in unseren Schulen häufig einen Unterschied machen. Nämlich Lehrkräften, die es schaffen, dass sie ihren Schülerinnen und Schülern oft ein Leben lang positiv in Erinnerung bleiben. Und ja, ihr habt richtig gehört, aus einem Ich wird von nun an ein Wir. Denn ich begrüße neben unserem heutigen Gast, Monika Ried-Broschwitz, auch einen neuen Podcast-Partner an meiner Seite, nämlich den lieben Tobi Kammer.
Hi, Tobi. Bonjour. Bonjour, Alex. Hallo, Monika.
Hallo.
Ja, es ist kein Franzose, nein, er ist auch ein Lehrer hier im Umfeld. Aber der Tobi ist von nun an, das liest das Podcast-Cover eigentlich, hat das schon verraten, wir sind ab jetzt eben zu zweit. Und von daher freue ich mich total, dass du dabei bist. Und wen es vielleicht interessiert, warum und wieso der Tobi von nun an quasi so mein Partner meiner Seite ist hier im Podcast, der muss wissen, Tobi und ich haben uns hier in dieser Podcast-Reihe vor, ich glaube, 1,5 Jahren kennengelernt, sind mittlerweile doch recht gut befreundet, Tobi, so würde ich das bezeichnen, und haben einen Schwester-Podcast mit dem Titel Lehrkraft, bester Job der Welt, Ausrufezeichen, Fragezeichen, gegründet. Und dort versuchen wir immer wieder einen optimistischen Blick auf den Lehrberuf zu werfen. Klickt dort diese Prize-Folge an, wenn ihr mehr wissen wollt, warum Tobi und ich von nun an hier zusammenarbeiten. Aber nun direkt zu unserem heutigen Gast, Monika Ried-Broschwitz. Monika, wir dürfen dich duzen.
Jawohl.
Du bist Lehrerin. Wo und wie und was machst du dort?
Ja, ich bin erstmal hallo. Ich freue mich, dass ich hier heute dabei sein kann. Ich bin Lehrerin in der Helene-Lange-Schule in Wiesbaden, in einer integrierten Gesamtschule. Und ich unterrichte die Fächer Deutsch, Ethik und GL. Das ist ja in Gesamtschulen häufig so. Und ja, ich habe eine wundervolle 6. Klasse, die 6D. Führe auch die Schülerbibliothek bei uns und habe da ein ganz tolles, festes Vorhaben mit älteren Schülern, die sich um die Bibi kümmern. So viel zu mir.
Ah, die Schüler kümmern sich, also Partizipation auf jeden Fall.
Ja, genau. Feste Vorhaben sind bei uns so Wahlpflichtfächer ab der 9. Klasse, bei denen die 9er, 10er aufgefordert sind, der Schule was zurückzugeben, sich zum Beispiel für die Technik zu engagieren und die Theater- und Filmprojekte zu unterstützen oder eben die Schülerbibliothek zu führen und Dienste dann zu leisten in den Pausen, in der Mittagspause, die ganzen Bücher zu verwalten. Das ist sehr, sehr viel Arbeit, aber die machen das total gut.
Ja. Und da hab ich schon, bin da sozusagen Notiz, die Leitung. Ja. Festes Vorhaben, das ist ein toller Begriff. Da können wir gleich bestimmt noch weiter drauf eingehen. Das finde ich wirklich gut.
Ja, das ist
Monika,
auch richtig toll.
Ja, jetzt bist du, aber du hast dich als Lehrerin vorgestellt und du bist Preisträgerin des Deutschen Lehrkräftepreises, ne?
Ja.
Erzähl mal, wie hat es dich denn da reingeritten? Wie ist das passiert?
Ja, das hat mich so reingeritten, dass wir meine letzte Klasse zum Abschied eine Präsentation geschenkt hat, in der sie mir geschrieben haben, was sie an mir schätzen. Und das war total schön. Und dann haben sie anschließend gesagt, ja, und übrigens haben wir diese Präsentation eingeschickt bei dem Lehrkräftepreis. Und ich hatte damals gesagt, oh, wisst ihr, die Präsentation hier, was ihr jetzt gerade geschrieben habt, das ist so ein Geschenk für mich. Das ist mir gar nicht so wichtig, was es jetzt bei diesem Wettbewerb wird. Und ich hatte tatsächlich auch gedacht, ja klar, Wettbewerb natürlich, das wird natürlich nichts. Und war dann umso erstaunter, als ein halbes Jahr später dann diese Mail mich erreicht hat. Damit habe ich wirklich gar nicht gerechnet. Aber das Schöne war wirklich die Wertschätzung, die meine Schülerinnen und Schüler mir da ausgedrückt haben damit. Das war schon schön.
Und dann ist der Preis schon quasi, ja, egal. Aber dennoch, es ist natürlich toll, Monika, dass du ihn gewonnen hast, weil sonst wären wir wahrscheinlich gar nicht auf dich aufmerksam geworden.
Ja, das stimmt.
Und vielleicht würde ich dich ganz gerne gleich zu Beginn nochmal mit etwas überraschen, denn wer es nicht weiß, im Hessischen Rundfunk gibt es einen kleinen Bericht über die Monika. Und ich glaube, Monika, du kennst es schon, aber ich möchte eine kleine Sequenz mal aus diesem HR-Bericht vorspielen. Du kannst gerne mal sagen, so in welchem Kontext das so passiert ist. Ja?
Ja, also. Sehr gerne.
Seit 2016 unterrichtet Monika Ried-Broschwitz an der integrierten Gesamtschule. Der Preis war für die 48-Jährige eine große Überraschung.
Ich freue mich vor allen Dingen für meine Schule darüber, weil das ein Preis ist, der nicht möglich wäre, wenn die Schule nicht gut wäre. Und ich habe das große Glück, an einer wirklich sehr, sehr guten Schule zu sein, in einem sehr, sehr guten Team mitzuarbeiten. Und das freut mich am meisten.
Und für die Schülerinnen und Schüler ihrer ehemaligen 10. Klasse war klar, warum sie die Lehrerin für diesen Preis vorgeschlagen haben.
Von Anfang an, seit der 5. Klasse, eine unterstützende Person an der Seite zu haben, die einen so motiviert weiterzumachen, auch wenn was nicht klappt, und bis Ende dann der 10. Klasse. Deswegen hat sie diesen Preis verdient.
Es war einfach auch ein angenehmes Arbeitsklima und auch das Klassenklima war einfach dadurch auch angenehm und es hat einfach auch das Lernen erleichtert und auch den Unterricht schön gemacht, spannend gemacht.
Genau. Und dazu hat eine Schülerin... Ich finde es, also ich musste dir das nochmal vorstellen, du wirst es ja wahrscheinlich schon gekannt haben,
ja.
Aber auf der Seite des Deutschen Lehrkräftepreises steht O-Ton einer Schülerin oder eines Schülers, ich weiß es nicht, so eine Lehrerin wie Monika Ried-Broschwitz hat man höchstens ein einziges Mal im Leben. Und spätestens dann habe ich mir gedacht, ich muss dich einladen, um zu verstehen, wie du tickst, wie du denkst über Schule, was dich ausmacht, wie dein Alltag aussieht. Da stellen sich so viele Fragen für diese kommende Zeit hier im Podcast. Ja, aber erstmal, was denkst du, wenn du nochmal so die Schülerstimmen hörst?
Ja, das freut mich natürlich total. Also ich meine, welcher Lehrer, welche Lehrerin wünscht sich das nicht, dass Schüler sowas über einen sagen? Das ist... Deswegen tritt man ja eigentlich an als Lehrer oder als Lehrerin, weil man einen Unterschied im Leben der Kinder machen möchte. Und wenn das dann gelingt, wenn jemand wirklich sagt, wow, so jemanden habe ich nur einmal im Leben gehabt oder keine Ahnung, werde so schnell nicht jemanden finden, der genauso tickt, das finde ich schon toll und ich freue mich darüber.
Was ich bemerkenswert finde, ist die Tatsache, dass die SchülerInnen nicht in erster Linie von Inhalten gesprochen haben und von, curricularen Sachen, die sie mitnehmen, sondern von der Beziehungsebene, ne? Klassen und, was habe ich mir auf, jetzt kann ich meine Handschrift nicht mehr lesen, Klassen- und Arbeitsklima ist als Begriff gefallen. Was ist da dein Rezept, Monika? Wie gestaltest du das Klassenklima und das Arbeitsklima, dass das bei den SchülerInnen so hängen bleibt und so wirkt?
Puh, das ist eine schwierige Frage. Wenn ich kann ja einfach mal versuchen, so einen Anfang zu machen. Ich kann das jetzt bestimmt nicht gleich alles auf den Punkt bringen. Aber ich glaube, Lernen funktioniert nur dann, wenn man sich einigermaßen wohlfühlt und wenn man sich willkommen fühlt und merkt, da ist jemand für einen da und ich kann so sein, wie ich bin. Und da ist jemand, der mich fördert. Und insofern ist mir ein gutes Klassenklima unglaublich wichtig. Nicht so, dass ich jetzt sage, ihr müsst hier alle Freunde sein, sondern ihr müsst miteinander auskommen können, ihr müsst eure Konflikte lösen können. Wir nehmen uns ganz viel Zeit dafür, im Klassenrat Dinge zu besprechen, Regeln zu erarbeiten und so weiter. Und das finde ich essentiell. Ja, mir macht es selbst natürlich auch sehr viel mehr Spaß, in einer Klasse zu stehen, wo viel gelacht wird wo das Klima einfach so ist, dass man merkt, ja, wir können Dinge besprechen, wir können traurige, schlimme Dinge besprechen, wir können aber auch sehr viel miteinander lachen und uns mal Jokes hin und her schmeißen und ja, Freude haben bei dem, was wir tun.
Ja, das heißt, du legst bewussten Fokus auch auf das Miteinander, ne? Und planst ja, Zeit
absolut,
für
ganz
das
viel.
Miteinander ein, ja.
Absolut, ganz viel. Ich fange jeden Montagmorgen an mit dem Morgenkreis. Mit der letzten Klasse hat es wirklich bis zur 10. Klasse gehalten. Ja. Das wird normalerweise dann immer so ab der Klasse 7 wird es abgelöst durch eine aktuelle Stunde. Das haben wir auch gemacht, aber der Morgenkreis, der blieb trotzdem. Das war erstmal so, wir kommen erstmal an und erzählen uns kurz davon, wie es Wochenende war. So macht man das ja auch mit Kolleginnen und Kollegen. Wir kommen auch nicht an und sagen so, oh, jetzt fange ich direkt an zu arbeiten.
Voraus, los geht's, ja.
Genau. Und das war einfach, also ich habe mich auch selbst daran erinnert, wie das bei mir war in der Schulzeit, wenn man so meistens Sonntagabends dann schon langsam gemerkt hat, oh nein, die Schule ist ja morgen früh wieder da. Dann war das einfach ein gutes Gefühl, wenn man wusste, es fängt jetzt nicht gleich ganz schlimm an mit einer HÜ oder mit einer Arbeit, sondern ich kann erstmal ein bisschen von mir erzählen. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser ganze Bereich Persönlichkeitsentwicklung viel zu kurz kommt in unserem Schulsystem. Das nicht umsonst haben so viele Kinder und Jugendliche psychische Probleme. Da gibt es sicherlich noch ganz andere Faktoren, die eine Rolle spielen, Weltklima und was weiß ich und Digitalität, aber in unserem System ist es gar nicht so vorgesehen, dass Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeit gestärkt werden. Das gibt mal einen Workshop hier und da kommt mal ein Externer, der dann mal irgendwie 2 Stunden mit den Kindern spricht und sagt, oh, bist ja schon nett, die Kette und so weiter. Aber das ist ja überhaupt nicht nachhaltig. Das muss eingeübt werden, immer wieder und eigentlich integriert werden in den ganz normalen Tagesablauf. Mhm. Ja, insofern lege ich da einen großen Wert drauf und ich habe zum Glück auch die Möglichkeiten, das bei uns in der Schule zu machen.
Das wäre ja was, das könnte man jetzt so ein bisschen bissig sagen. Du unterrichtest ja an einer Versuchsschule, wo es vielleicht auch besondere Rahmenbedingungen hat.
Genau, also deswegen habe ich ja, das meine ich auch. Ich habe da tatsächlich auch eine gute Schule. Wir werden unterstützt vom Land Hessen in der Hinsicht, dass wir eine Versuchsschule sind und einfach mehr Stunden in unseren Klassen haben und auch zur Förderung und so weiter haben. Wir haben die Freiheit, Dinge auszuprobieren, mehr als andere Schulen. Aber das heißt ja nicht, dass es in Stein gemeißelt ist und für andere Schulen gar kein Konzept wäre. Ich meine, ja.
Denn das wird wirklich auch mal interessant, weil mich würde sehr, sehr interessieren, wie bist du, Monika, eigentlich zu der Lehrerin geworden, die du jetzt bist? Und du bist an einer ganz besonderen Schule, wenn ich das mal, ja, so ein paar Hintergrundinformationen dazu droppen darf.
Ja.
Die Helene-Lange-Schule hat, wenn ich mich nicht irre, den Deutschen Schulpreis 2007 gewonnen.
Ja, wir sind so die Dinosaurier beim Schulpreis, ja.
Nicht nur das, stimmt, der wurde ja da erst eingeführt, so ziemlich, glaube ich, ne? Aber ich bin dann auch, wenn man eure Schule mal recherchiert, auf die damalige Schulleiterin Enya Riegel getroffen.
Genau,
und
ja.
Die hat wirklich bemerkenswerte Dinge gesagt. Und ich glaube vielleicht, das kannst du ja gleich mal sagen, inwiefern das so ist, dass ihre Haltung und ihr Denken über Schule wahrscheinlich deine Haltung maßgeblich mitgeprägt hat.
Total.
Und ich möchte mal ganz kurz einen Satz vorspielen, den ich mir rausgezogen habe in der Vorbereitung auf unseren heutigen Podcast.
Wir können uns noch so wunderbare Mathematikstunden ausdenken und herrliche Projekte. Wenn die Menschen sich nicht mögen, wenn das Kind sich nicht angenommen fühlt, dann wird es auch das, was ich immer die Lebenszuversicht nenne, dann wird es das nicht mitbekommen.
Ja, weise Worte, wie ich finde. So. Was denkst du darüber, Monika?
Ja, das Lustige ist, ich habe das Buch von der Enya Riegel kurz nach meinem Abitur gelesen. Ich hatte in der Abi-Zeitschrift versucht, einen Artikel zu schreiben, in dem ich meinen Unmut über den Unterricht in der Oberstufe zum Ausdruck gebracht habe. Und dann bin ich irgendwie, ich glaube, über meinen Deutschlehrer auf dieses Buch gestoßen, Schule kann gelingen, von Enya Riegel. Sehr empfehlenswert, das Buch, obwohl das jetzt ja auch bestimmt schon, ich weiß nicht, 100 Jahre alt ist. aber ich hatte damals gedacht, wow, ja, so müsste Schule sein. Das wäre es gewesen. Mist, schade, dass ich das nicht hatte. Und dann habe ich das auch wieder vergessen, habe halt studiert und so weiter, alles mögliche andere gemacht. Und irgendwann, als wir nach Wiesbaden gezogen sind, wir haben ja nicht immer in Wiesbaden gewohnt, habe ich dann festgestellt, ach, hier ist die Helene Lange Schule. Das hatte ich gar nicht registriert, obwohl ich in Essen aufgewachsen bin, war ich nie in Wiesbaden, in der Landeshauptstadt. Und dann dachte ich, oh, da muss ich hin an diese Schule, das ist toll. Und viele Dinge, die Enya Riegel in ihrem Buch schreibt, also Projektarbeit, echte Lernaufgaben, viel haptisches Arbeiten und so weiter, und eben auch viel Persönlichkeitsentwicklung, die Kinder zu unterstützen in ihrem Wachstum und sie zu befähigen, die Talente zu entwickeln, die in ihren schlummern, sind in unserer Schule umgesetzt oder wir versuchen es zumindest immer wieder, wir erneuern uns ja auch immer wieder, das ist auch alles nicht in Stein gemeißelt, aber wir sind dran und das macht einfach Spaß, weil es eine Teamschule ist und so weiter und deswegen hatte ich das auch direkt bei dieser Preisverleihung gesagt, ich bin bei mir jedenfalls ganz sicher, dass ich diesen Preis niemals gewonnen hätte in einer Schule, in der ich ganz allein gewesen wäre, weil ich habe so viel mehr abgeguckt von meinen Kolleginnen und Kollegen und profitiere so von unserem System. Da sind so viele Dinge vorgegeben, die ich nur umsetzen musste und die aber total gut sind. Und ja, ich wundere mich einfach, warum nicht alle Schulen so sind, aber das ist
kannst
nicht
du,
so.
Kannst du da mal so vielleicht ein Beispiel oder auch zwei benennen, die vielleicht an eurer Schule so besonders sind? Wenn du sagst, du musstest ein paar Dinge einfach nur umsetzen, ist es so, dass ihr ein gelebtes Leitbild habt, wo auch jeder hintersteht oder Werte, die mehr oder weniger irgendwie ganz, ganz öffentlich auch sind oder unbewusst gelebt werden, einfach im Sinne von eurer damaligen Schulleiterin oder wie ist das?
Ja, wir haben eine Schule, die die Projektarbeit in den Mittelpunkt stellt, selbstständiges Lernen gezielt fördert. Und Projektarbeit heißt, dass man pro Halbjahr ein großes Projekt bearbeitet, also in der 5. Klasse Orientierung auf der Erde. Wir zum Beispiel haben jetzt mit der 5 dann eine riesige Weltkarte gebaut und dann haben sozusagen Geografie, Politik, auch Geschichte wirklich miteinander verknüpft, dann das Ganze auch fächerübergreifend begleitet in Ethik, verschiedene Kulturen uns angeguckt, in Deutsch, Märchen aus aller Welt gelesen und so weiter und so fort. Also man versucht wirklich an diesem Gegenstand Erde, Welt, Orientierung auf der Erde zu arbeiten. Nächstes Halbjahr ist es dann die Steinzeit. Das ist eher so ein historisches Thema, was aber auch von allen möglichen Fächern dann bearbeitet wird und so weiter. Und im Mittelpunkt steht dann immer ein sogenanntes Spezialthema. Die Schüler sind aufgefordert, sich ein Thema rauszupicken und das wirklich in die Tiefe zu bearbeiten, möglichst in Gruppen, manchmal auch gerade am Anfang noch in Partnerarbeit. Und das ist so eine Arbeit, die sich über Wochen zieht und immer größer und immer tiefer und immer schöner wird. Und das kostet unglaublich viel Kraft, alle Beteiligten. Das ist wirklich anstrengend, das ist richtig harte Arbeit. Wir haben vier Stunden OL in der Woche, das heißt offenes Lernen. In der Zeit wird dieses Spezialthema bearbeitet. Also es ist wirklich richtig, richtig umfangreich, aber es kommt raus ein Präsentationsabend für die Eltern, beziehungsweise mit den Eltern und die Kinder wachsen innerhalb kürzester Zeit zu selbstbewussten Schülern heran, die was präsentieren können, die ihren Teil beitragen können zu so einer Gruppenarbeit. Das ist erstaunlich. Und ja, wir haben noch viele andere Elemente. Wir haben zum Beispiel in der fünften und sechsten Klasse gar keine Zeugnisnoten, sondern nur Zeugnisgespräche, also Zotzgespräche, Zeugnis ohne Ziffern, in denen wir kompetenzorientiert Rückmeldung geben. Das ist auch wieder total aufwendig. Also Wahnsinn, pro Kind eine Stunde Gespräch mit den Eltern zusammen. Man muss diese Termine planen, man muss sich da verabreden und so weiter. Man muss es vorbereiten. Das sind wahnsinnig viele Überstunden. Aber das ist so wirkungsvoll, weil man wirklich sich zusammensetzt und erstmal wertschätzt, wow, das hast du jetzt halb Jahr geleistet. Das Kind bringt meistens 3, 4 Sachen mit, auf die es dann stolz ist. Und das darf auch zum Beispiel aus dem privaten Bereich sein. Man hat ein Abzeichen im Reiten geschafft oder man hat das Schwimmabzeichen geschafft oder was auch immer. Und in diesem Zeugnisgespräch kommt man wirklich in sehr, sehr guten und engen Kontakt mit den Schülern und kann gibt Rückmeldungen aus den Fächern und überlegt gemeinsam, okay, wie wollen wir weiterarbeiten in den nächsten Monaten. Und dann gibt's immer wieder Rückmeldegespräche, Gespräche, Feedback. Ja, wie klappt es jetzt? Wo brauchst du Unterstützung? Was können wir noch ausprobieren, damit du dich zum Beispiel besser konzentrieren kannst? Das ist ja ein großes Thema bei Fünftklässlern. Mhm. Oder damit die Hausaufgaben besser klappen. Auch das klappt ja am Anfang noch nicht so gut. Das nach 2 Jahren so intensivem Zusammenarbeitens ist dann die 7., 8., 9., 10. so, dass es zwar nicht ohne Probleme klappt, aber zumindest ist ein Grundstein gelegt und darauf kann man aufbauen.
Und dabei ist das an traditionellen Gymnasien eigentlich so die schwierigste Zeit, die du gerade beschrieben hast als hier 7., 8., 9., als die, wo du Kinder eigentlich komplett wegsperren kannst und so. Sagst du, nee, da kannst du aufbauen auf das, was ihr 5., 6. in die reingegeben habt. Es klingt, Monika, das, was du beschreibst, auf der einen Seite sehr anspruchsvoll und arbeitsintensiv, auf der anderen Seite aber auch sehr erfüllend für die Lehrkräfte, zumindest für dich als Lehrkraft. Jetzt habe ich Elternstimmen im Hinterkopf, die so etwas sagen wie, ja, aber ohne Noten arbeiten die Kinder doch nicht. Ich bin mir sicher, ja, dass das ihr lustig, damit auch das konfrontiert ist total, werdet. Ne?
Ja, also tatsächlich bin ich bei diesem Lehrkräftepreis von einem bayerischen Kollegen direkt gefragt worden. Er hat auch diesen Preis gewonnen und er kam vom Starnberger See und hatte dann sofort gesagt, ach was, keine Noten? Und wieso lernen dann die Schüler?
Ja,
genau. Und da war ich stand erst mal vor dem und war so, weil die lernen wollen. Also ich war wirklich platt, dass er dachte, Schüler wollen nur dann lernen, wenn sie eine Note bekommen. Mal abgesehen davon, dass ich natürlich auch, ich gebe ja sehr viel Rückmeldung und sehr genaue Rückmeldung. Wenn ich eine Deutscharbeit schreiben lasse, bin ich ja schon berüchtigt dafür, was ich für riesen ausgearbeitete, kompetenzorientierte Rückmeldung gebe. Und da sieht man dann eben genau das und das und das hat ganz toll geklappt. Zum Beispiel, du hast eine super Einleitung geschrieben und auch da das und das Argument, ganz klasse. Aber mir fehlt noch ein Beleg da und da oder die Rechtschreibung ist an der Stelle oder beim Ausdruck abwechslungsreichere Satzanfänge und so weiter hättest einbauen können. Man hat dann einfach eine Rückmeldung, mit der man arbeiten kann. Ah, okay, dann will ich jetzt in den nächsten 2 Monaten mich wirklich mal auf die Satzanfänge konzentrieren. Ich gucke mir mal die Konjunktion nochmal an und schaue, was kann ich denn da vielleicht verbessern? Ich kann mir mit der Rechtschreibung, Groß- und Kleinschreibung, habe ich immer noch Probleme. Komm, dann mache ich das als nächstes Ziel für Deutsch SL. Das ist noch so ein Fach, was wir haben, also selbstständiges Lernen, Lernzeit sozusagen. Dieses Ziel setze ich mir jetzt mal. Ich will das endlich mal in den Griff kriegen mit der Zeichensetzung und so weiter. Wenn ich die Rückmeldung, die andere Schüler bekommen, mir anschaue, also jetzt nicht in unserer Schule zum Beispiel, dann steht vielleicht unter einer Deutscharbeit 2+.
Ja.
Oder 3-. Genau. Und ich weiß gar nicht, warum.
Gut gemacht, Ausrufezeichen.
Was genau. Kann ich denn jetzt? Ja, mach. Oder 1-, weiter so. Ja, aber was genau war denn gut? So, und das ist doch völlig unsinnig. Also das ist doch total unsinnig.
Und ich entnehme
weil ich muss
dir
doch wissen,
zu Recht,
wie ich mich verbessern kann.
Ja. Ja. Und ich höre richtig raus, die Kinder arbeiten auch ohne Noten. Ne? Das ist das große Argument, was immer in den Raum getragen wird, wenn man sagt, Noten sollte man abschaffen, Noten sollte man verringern, man sollte weniger mit Noten arbeiten. Sind es meistens die Eltern, die sagen, nee, sowas kennen wir nicht, sowas wollen wir nicht. Übrigens in der Laborschule Bielefeld, eine Reformschule hier in NRW, so eine Versuchsschule, die sagen genau das und die sagen, dass der größte Widerstand von Eltern kommt, die sagen, ja nee, so ohne Noten, dann wissen wir gar nicht, ob die Kinder arbeiten oder nicht. Du sagst, doch.
Doch, auf jeden Fall auch. Ich gebe auch, ich meine, ich arbeite auch wirklich hart dran, dass ich gutes und verständliches Feedback gebe, sodass Eltern auch informiert sind. Also in diesen Zeugnisgesprächen lasse ich auch keinen Zweifel aufkommen, wo ein Kind steht. Das mache ich sehr deutlich. Also wir haben für jedes Fach auch Kompetenzraster und dann sieht man, okay, am Ende der 6 sollte ich ungefähr hier sein. Und wenn ich jetzt aber in dem Bereich die ganze Zeit bin, dann weiß ich, okay, das kann jetzt umgerechnet niemals eine 1 oder 2 sein. Wer das dann nicht versteht, weil er nicht richtig hinhört oder sowas, der, dem kann ich dann auch nicht helfen. Ist aber tatsächlich bei mir die Rückmeldung, nee, wir haben uns gut sozusagen informiert gefühlt. Und das geht natürlich nur dann, wenn ich mir wirklich sehr viele Gedanken auch darüber mache und es so genau und auch klar und mutig wie möglich, so mutig wie möglich auch rückmelde.
Das heißt also, dass das Fehlen von Noten bei euch nicht bedeutet, dass die Kinder machen können, was sie wollen, sondern ihr entkoppelt, Alex, wie in Bielefeld, die Bewertung von der Rückmeldung. Und die Bewertung an sich, die entfällt zugunsten einer ausführlichen Rückmeldung.
Genau, und ich muss mir zum Beispiel nicht so zum Beispiel nicht so idiotische Gedanken machen, wie ist das jetzt noch eine 1- oder schon eine 2+? Ist das eine 4-? Also das ist ja so albern. Wirklich, wie will man das entscheiden? Das sind so viele einzelne Stunden, die Kinder irgendwas geleistet haben. Und mir geht's ja manchmal so, dass ich auch nach einer Stunde völlig vergesse, die nochmal eine Aufzeichnung zu machen. Ich versuche es zwar immer, aber ab und zu vergesse ich es dann. Womöglich habe ich gerade die beste Stunde des Kindes vergessen aufzuschreiben oder sowas. Also wer traut sich denn zu, genau zu sagen, ist das jetzt ein 3+ oder eine 2-?
Und nochmal, um auf den Kommentar dieses bayerischen Kollegen zu sprechen zu kommen. Ich musste nur sofort dran denken, lernt denn ein Kind laufen, weil es dafür eine Note kriegt? Ne? Also und vor allen Dingen, was wir immer wieder vergessen, wir Lehrkräfte, ist ja tatsächlich so, dass auch wir Lehrer, wann lernen wir denn noch dazu? Also auch wir Erwachsenen. Wir lernen dann, wenn wir uns bei irgendeiner Sache denken, oh cool, das könnte interessant sein, da könnte ich Spaß dran haben, da verstehe ich, warum es sich lohnen könnte, darin besser zu werden oder das zu lernen. So, das ist ja eigentlich in jedem Alter der gleiche Reflex, der uns dazu führt, dass wir einen Lernprozess einleiten. Und nur in der Schule wird er quasi von oben mit der Notengebung versucht noch, also das Gras wächst ja nicht schneller, wenn du dran ziehst. Ja. Also das ist ja, also ich verstehe
ich nicht, dass
viele
Veto,
Lehrkräfte
Alex.
Das nicht verstehen.
Ja, ich habe ein kleines Veto. Ich unterschreibe das, was du sagst, zum größten Teil, aber mit einer kleinen Ergänzung. Menschen lernen auch in unserem Alter dann gerne und freiwillig, wenn gesamtsystemisch ein Gleichgewicht herrscht. Wenn es ihnen also gut geht, wenn sie gesund sind, wenn die Grundbedürfnisse hinreichend befriedigt sind, wenn man im Gleichgewicht ist. Sobald dieses Gleichgewicht gestört ist, sobald man sich also in einer Ausnahmesituation befindet, dann ist dieser Antrieb eben nicht mehr da. Dann sind wir bei Maslow in der Bedürfnispyramide wieder ganz unten, bei Existenzsicherung und nicht mehr bei Weiterentwicklung. Und das wäre jetzt was, das könnten wir mit Monika total gut in die Schule transportieren. Ja. Unsere Schüler an meinem Gymnasium, die sind bei Maslow in der Pyramide, unten in der Existenzsicherung. Denen geht es nicht um Weiterentwicklung. Und das, was du beschreibst, Monika, klingt eher nach, die Schüler entwickeln sich weiter. Denen geht's so gut in ihren Grundbedürfnissen, Sicherheit, Geborgenheit, angenommen werden, dass sie den Raum haben, um sich weiterzuentwickeln.
Ja, also zumindest ist das die Theorie. Ich will ja nicht sagen, dass es bei allen unseren Schülern so ist, aber das ist so die Haltung, mit der wir unterrichten. Und ich glaube auch tatsächlich, dass eine ganz große Menge schief läuft, wenn sozusagen diese Existenzsicherung nicht gefördert wird. Und ich glaube, da hast du recht.
Das ist was, ich erlebe das beim, Entschuldigung, Alex, mach du mal, ich fasse so viel.
Was mir nur noch da aufgefallen ist, ne, als ich den Bericht über eure Schule gesehen habe von dem durchaus bekannten Reinhard Kahl, der einige Dokumentationen schon vor 10, 20 Jahren über andere Schulen gemacht haben, die anders denken, über Lust am Lernen gedacht haben. Dort hieß es in dem Beitrag, der zugänglich ist, den schreiben wir in die Shownotes, Tobi. Mhm.
Vom Lob des
Man Friedens. Lernt über eure Schule, über eure Schule, Monika. Man lernt dann am besten, wenn man ganz bei sich und hungrig auf die Welt ist. Zitat 1. Zitat 2. Eine Schule, die viel verlangt, muss auch viel geben. Den Schülern schulden die Erwachsenen eine gute Atmosphäre. Und das sind die Grundbedürfnisse, ne? Die ihr offensichtlich als Haltung der, ja, des ganzen Kollegiums, der ganzen Schule irgendwie total verinnerlicht habt, oder?
Ja, das kann ich unterschreiben. Das ist, glaube ich, wirklich diese, die Vorstellung und auch die Überzeugung, dass Lernen nur dann gut funktioniert, wenn diese Grundbedürfnisse befriedigt werden und wenn wir ihnen auch sozusagen vermitteln, wie viel Spaß es macht und wie erfüllend es ist, wenn man Dinge rausfindet, wenn man weiterkommt in seinem Lernprozess. Und ich glaube, diese Haltung haben bei uns sehr, sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen. Ich will jetzt auch nicht hier so eine Dauerwerbesendung machen für uns, aber das fände ich jedenfalls auch sehr, sehr lohnenswert, wenn an der Stelle auf höherer Ebene einfach noch mehr Raum dafür gelassen wird. Würde ich gern sagen.
Und es geht fast gar nicht um Werbung machen, finde ich, Monika, sondern der Erfolg gibt euch recht. Also ihr seid ja die Schule, habe ich in den Berichten ja auch rausgehört, die offensichtlich bei den PISA-Studien wirklich absolute Leuchttürme sind. Aha. Ja, also das heißt, es führt sogar dazu, dass wir in diesen ganz offiziellen Tests, die dann verglichen werden, tatsächlich, dass ihr da auch noch die Schüler generiert, die richtig gut sind, auch in PISA, im PISA-Test. Ne?
Ja.
Also
ja.
Der Erfolg gibt euch recht.
Das Stichwort
ist, glaube ich, das ist wirklich ein großes Thema, ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Also ich bin fest davon überzeugt, dass diese, was ich vorhin gesagt habe, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, Persönlichkeitsentfaltung, dass das einfach ein großes Thema für alle Schulen sein müsste und dass da zu wenig Raum dafür gegeben wird, häufig.
Ja. Da rennst du bei Alex und mir offene Türen ein, weil wir ganz oft hier sagen, die Beziehung steht immer vor der Erziehung. Das ist so ein Spruch, den wir, Alex, schon öfter gedroppt haben bei verschiedenen Folgen, die wir aufnehmen, wo wir diese Beziehungsarbeit auch hervorheben. Ihr habt gesagt, du hast gerade die Noten angesprochen, Alex, ne? Und jetzt ist es ja so, dass an eurer Schule gymnasial empfohlene Schüler neben hauptschulempfohlenen Schülern sitzen. Also maximal heterogen.
Total.
Das schreit
noch mehr.
Wir haben noch mehr
heterogen.
Beschreib das mal ein bisschen. Das macht ganz neugierig.
Ja, wir haben sogar, wir haben wirklich alle Kinder. Wir haben Platz für alle Kinder. Wir haben Kinder mit Förderschwerpunkt Lernen. Wir haben Kinder mit sozial-emotionaler Entwicklungsverzögerung. Wir haben auch Kinder mit geistiger Beeinträchtigung, das heißt geistige Entwicklung, GE, da haben wir immer pro Jahrgang ein paar Schüler mit diesen Förderschwerpunkten. Wir haben Hauptschüler, wir haben Realschüler, wir haben Gymnasiasten, wir haben Hochbegabte, alle. Und wir sind der festen Überzeugung, dass jedes Kind in irgendeiner Weise Baustellen hat, an denen es gut arbeiten kann. Das eine Kind hat vielleicht mehr Baustellen im grammatikalischen Bereich, das nächste hat im emotionalen Bereich mehr Baustellen, wie auch immer. Und jedes Kind hat Stärken und das ist unsere Aufgabe herauszufinden, was sind meine Stärken, was sind meine Baustellen, wie kann ich meine Baustellen akzeptieren, wie kann ich daran arbeiten, wie kann ich mich verbessern, wie kann ich mich insgesamt einfach weiterentwickeln. Ich hatte ja auch in diesem Beitrag gesagt, ja, ist gar nicht so schwierig. Das ist jetzt so ein bisschen, das war auch der Tatsache geschuldet, dass die Frau, die mich interviewt hat, die Journalistin, die hat mich das vor meiner Klasse gefragt, wie ich mit dieser großen Heterogenität umgehe. Natürlich. Und ich konnte natürlich jetzt auch nicht sagen, genau, deswegen habe ich gesagt, das ist überhaupt gar kein Problem. So ist es jetzt auch nicht. Und wenn ich jetzt gerade schon gesagt habe, dass ich so froh bin, dass das HKM, das Hessische Kultusministerium uns unterstützt als Versuchsschule, so muss ich auch sagen, dass ich gerade auch ein bisschen sauer darüber bin, dass wir integrierten Gesamtschulen gerade Stellen gestrichen bekommen, weil wir nicht extern differenzieren, sondern binnendifferenzieren. Binnendifferenzierung heißt ja, dass ich, also ihr wisst das, aber ich sage das jetzt vielleicht nochmal, dass man im Unterricht differenziert, dass ich verschiedene Niveaustufen anbiete, verschiedene Lernzugänge mir überlege und dann so zu tun, als hätten wir weniger zu arbeiten und weniger zu tun als Schulen wie kooperative Gesamtschulen, die einfach eine äußere Differenzierung anbietet, genau, richtig, ist ja, gelinde gesagt eine Frechheit. Und wir brauchen diese Stellen ganz dringend für Förderung. Also ich habe zum Beispiel mit meinem Co-Klassenlehrer unterrichte ich Deutsch in meiner Klasse gemeinsam und wir haben so tolle Deutschstunden, weil mein Kollege Förderschullehrer ist und den ganzen die ganze Gruppe der Schülerinnen und Schüler auffangen kann, die zum Beispiel noch nicht so gut lesen kann. Und wir schaffen es jetzt in der 6. Klasse ein Buch wie Wunder zu lesen von Palacio, dieser dicke Schinken. Und wir haben wirklich einige Schüler, die lesen das einfach in 3 Stunden durch. Und wir haben aber auch Schülerinnen und Schüler, für die ist das Buch in einfacher Ausgabe, in einfacher Sprache, was nur, ich glaube, 130 Seiten, nicht 440 Seiten hat, ein ganz großer Erfolg, wenn sie es schaffen, dieses Buch zu lesen. So, und wenn uns so eine Möglichkeit gestrichen wird, dann werde ich echt ein bisschen sauer, weil wir dann einfach nicht so einen guten Unterricht machen können. Und wir haben keine Bodenschätze, wir haben überhaupt sonst gar nichts anderes, außer unserem Wissen, unser Know-how und unsere und in Zukunft sozusagen die das in Zukunft leisten können sollen, sind unsere jetzigen Schülerinnen und Schüler. Und wenn ich da dran spare, dann bin ich mindestens mal kurzsichtig.
Ja, vollkommen.
Ja, das ist ein politischer Denkmodus, ne? Das ist ein Riesenproblem, wenn kurzfristiges Denken mittel- und langfristige Erwägungsprozesse beeinflusst.
Ja, und das haben keine Pädagogen entschieden, sondern die haben einfach irgendwelche Juristen dran gesetzt und die haben gesagt, oh, uns ist gerade aufgefallen, die integrierten Gesamtschulen bekommen schon seit so und so vielen Jahren da ein paar Stunden mehr, die ihnen gar nicht zustehen, weil sie keine äußere Differenzierung anbieten. Also das ist halt einfach schade.
Ja.
Jetzt, das, was du gerade angeschnitten hast, Monika, ist ja eigentlich die Königsdisziplin der Binnendifferenzierung, ne? Also maximal heterogene Klassen integriert in einer Lerngruppe, Lernziel gleich, nehme ich an, zu beschulen, das ist ja maximal herausfordernd für Lehrkräfte. Hast du für dich einen Modus gefunden, wie du da rangehst? Vielleicht auch von einer Lieblingsmethode sprechen, aber zumindest von einem Weg, den du so gehst bei dem Auftrag.
Also lerntielgleich sind sie ja nicht alle. Also die Kinder, die Förderschwerpunkt Lernen haben, die haben natürlich andere Lernziele. Aber sozusagen der Anspruch ist schon, dass sie am selben Gegenstand arbeiten. Also ich habe mehrere Methoden, um das aufzufangen. Wir haben einmal 2 Stunden in der Woche Deutsch SL, selbstständiges Lernen. In der Zeit gehen meine Spitzenreiter durch die Decke in dem Tempo, dass sie gehen wollen, mit Themen, die sie interessieren und an denen sie arbeiten wollen, die ich natürlich mit ihnen bespreche, wo sie auch selbst sich festlegen, wann will ich einen Gelingensnachweis schreiben, in welchem Zeitraum schaffe ich das und das Kapitel jetzt oder die und die Themen zu bearbeiten. Und genauso auch meine Schüler, die einfach mehr Zeit brauchen, die einen anderen Zugang brauchen, mit denen überlege ich auch eigene individuelle Ziele. Alles sozusagen noch im Rahmen dessen, was in Ordnung ist. Und in 5. und 6. Klasse ist es auch überhaupt gar kein Problem, weil ich ja noch keine Noten gebe. Das heißt, ich habe da größere Freiheiten einfach und kann dann zurückmelden, was hast du jetzt hier schon gelernt und prima, arbeite daran weiter oder das musst du nochmal wiederholen, das hat noch gar nicht gut geklappt. Das brauchen wir in Zukunft. Das heißt, ich kann viel mehr mich konzentrieren auf das Lernen jedes einzelnen Kindes, als wenn ich jetzt immer wieder gucke, okay, Moment mal, jetzt müssen doch eigentlich alle innerhalb von 3 Wochen genau dieses Thema verstanden haben. Dann kann ich ja eigentlich nur noch Folgendes machen, nämlich du kriegst eine 5, du kriegst eine 3 und du kriegst eine 1, weil der eine das in 3 Wochen geschnallt hat und der nächste es eben nicht. Und nach der 5 gehe ich einfach weiter, weil ich dann ja das nächste Thema schon wieder abhecheln muss. Und den mit der 5, den lasse ich einfach sitzen. Er hat die Zeichensetzung halt nicht verstanden. Fertig. Das ist in Deutsch vielleicht noch gar nicht so ein Riesenproblem. Aber in Mathe zum Beispiel wird es ja immer größer, das Thema. Also was ist doch idiotisch. Also
du beschreibst gerade den
Matheunterricht meiner Tochter. Das ist einfach schade.
Ja, genau. Maximal frustrierend für alle Beteiligten. Für die Lehrkräfte wie für die Kinder. Ja.
Ja.
Bedeutet für alle puren Stress. Ja.
Genau. Was ich als Lieblingsmethode sagen würde oder benennen würde, ich habe eigentlich gar keine Lieblingsmethoden in dem Sinne, aber ich versuche Langeweile im Klassenraum zu vermeiden. Wenn wir tatsächlich an einer Sache arbeiten, dann mache ich gern sowas wie Lerntempo-Duett, damit jeder in seinem Tempo vorgehen kann und sich die Schnellen schon mal treffen irgendwo, die Themen durchsprechen und die, die mehr Zeit brauchen, es in Ruhe fertig machen können.
Mhm. Durchaus bekanntere Methode, ne? Können wir.
Das ist jetzt schon häufiger gefallen, auch in unserem Podcast, ne? Dieser Ausdruck Lerntempo-Duett, ja. Ich schreibe mir den mal auf.
Ja,
will mich da auch nochmal rein.
Bus-Stop-Methode. Ich habe immer so eine kleine Bushaltestelle, da treffen die sich dann und so weiter, ja.
Bushalte. Ich mache mir gerade mal Notizen. Ich will das auch mal ausprobieren nächste Woche, Monika. Bushaltestelle. Ja, ich bin auch so ein alter Gymnasialbrocken, du. Ich kenne das alles nicht so mit der Bindifferenzierung.
Ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass ich das Lerntempo-Duett als Methode in meiner UPP, in meiner unterrichtspraktischen Prüfung gezeigt habe. Und genau aus den Gründen auch, Monika, wie du das sagst, also es müssen sich ja immer Gleichgesinnte finden, die miteinander kontrollieren, was hast du raus, ja, ich habe das Gleiche raus, ach nee, guck mal, da ist was unterschiedlich. Aber das Schöne ist, auch hier wieder der Faktor, du als Lehrkraft bist in der beobachtenden Rolle und kannst eventuell mit eingreifen, wenn es Probleme gibt bei den bei den Zweien, die sich da treffen an der Bushaltestelle. Und wenn nicht, dann halt nicht.
Genau, dann lass ich es laufen, ja. Genau.
Ja, und wir suchen ja auch immer nach Methoden, die entlasten. Aha. Ne? Und wo du halt mal nicht die ganze Zeit vorne quasi wie auf der Bühne auf dem Präsentierteller als Lehrer stehst, sondern eigentlich eher im Background agierst, ne? Und da ist dieses Lerntempo-Duett eben auch sehr, sehr gut geeignet.
Ja, total. Ja. Das entlastet unglaublich, ja, auch jede Art von Partnerfeedback, Textlupe etc. Alles, was zur Entlastung beiträgt und was die Schülerinnen und Schüler aber befähigt, auch Dinge selbst umzusetzen. Also, dass sie immer wieder, immer weiter lernen, wie sie sich selbst Wissen aneignen, wie sie sich gegenseitig unterstützen können und besser machen können. Das ist es eigentlich auch. Also natürlich gebe ich am Anfang ganz viel Hilfe, ganz viel Feedback und lese mir diese ganzen Märchen und Briefe durch und sage, vielleicht könntest du da nochmal das und das. Das können aber zunehmend auch die Mitschüler, weil die ja dann auch sehen, ah, okay, guck mal, da fehlt doch was und so weiter. Und dadurch werden die aber auch wieder besser, weil sie, indem sie es korrigieren, sehen, ah, guck mal, da fehlt aber was.
Benoten die sich auch gegenseitig oder geben die sich da auch, ne? Also ich so Stichwort böses Blut unter den Schülern, so dass die sich Noten geben, die du später irgendwo berücksichtigst? Wahrscheinlich nicht, ne?
Also ich mache das manchmal bei Gruppenarbeiten, dass ich mit der Gruppe überlege, okay, jetzt versucht mal ein ehrliches Feedback zu geben, wie hier die Aufgabenverteilung war. Ja. Und das ist meistens ein ziemlich gutes Gespräch darüber, wo es an welchen Stellen es auch geknirscht hat und was nicht so gut gelaufen ist, weil man so bei so einem Elternpräsentationsabend oder bei so einem Marktplatz, wo Dinge dann präsentiert werden, ja immer nur die Zuckerseite sieht. Aber jede Gruppenarbeit hat ja auch so negative Seiten. Aber ich lasse die dann sich nicht bewerten in dem Sinne, dass sie eine Note sich geben. Das fände ich jetzt irgendwie zu blöd, dass sie dann gegenseitig sich da irgendwie was reinwürgen oder dann, weil es die beste Freundin ist, gebe ich der eine 1, aber eigentlich irgendwie sowas. Ne? Aber wie gesagt, ich bin ja jetzt gerade wieder in der 6. Klasse, da geht es eh nicht um Noten, sondern da bespricht man wirklich die Knackpunkte. Und das klappt eigentlich ganz gut. Also mal besser, mal schlechter.
Ja, klar. Kann ich mir gut vorstellen. Wie ist das denn? Dazu hätte ich nämlich noch eine Frage, Monika. Ich musste gerade an die IGS in Göttingen denken, über die ich schon häufiger mal gesprochen habe, die auch den Deutschen Schulpreis gewonnen hat und der im Prinzip konzeptionell ähnlich unterwegs ist wie ihr. Ich weiß nicht, ob dir die Schule was sagt, aber die bauen eben auf gleichbleibende Gruppen über Monate hinweg. Mit maximal 4 bis 6 Schülern, meine ich, 4 bis 7. Mhm. Sowas macht ihr aber nicht, oder? Dass das irgendwie im Schulkonzept ist?
Also, dass sie dann ausschließlich Unterricht miteinander hätten, nicht. Nee, wir haben schon einen normalen, relativ normalen Stundenplan, aber bei dieser Projektarbeit ist es dann schon so, dass man mit seiner Gruppe über 2, manchmal 2,5, 3 Monate sehr intensiv arbeitet. Und das ist natürlich, das birgt dann natürlich ganz, ganz viel Konfliktpotenzial. Es gibt immer wieder irgendwelche Stunden, in denen es Drama gibt in einer Gruppe und man eher so seelsorgerische Funktionen übernehmen muss. Aber zunehmend wird das dann besser. Also in der 5 ist es noch ganz viel. Da sind die dann total ich-bezogen und der hat gar nicht zugehört und das ist gar nicht meine Idee gewesen und bla bla bla. Und dann wird so nach und nach etabliert, okay, ich weiß, der andere hat vermutlich auch gute Gründe. Also die Annahme des guten Grundes üben wir gerade ein. Und dann nach und nach können die dann ihre Konflikte auch selbstständig lösen, ohne gleich sonst was für Abstürze zu erleben.
Ja, und hier kann natürlich eine Lehrkraft auch sehr gut vielleicht Konfliktlösungsgespräche anleiten.
Ja,
ne? Und,
total.
Und darin muss man natürlich auch, manche Lehrkräfte habe ich manchmal das Gefühl, die trauen sich da nicht ran, bei Konflikten konzeptionell ranzugehen, weil das hast du vielleicht auch nicht im Studium oder im Referendariat jetzt wirklich gelernt, ne, wie ich das wirklich mal strukturiert angehe, zwischen zwei Parteien zu vermitteln in einer kleinen Gruppe.
Ja.
Aber es lohnt sich, ne?
Ja, total. Also eigentlich, das ist eigentlich ja unser Job. Also ja, natürlich Deutsch und Philosophie und was ich alles unterrichte. Ich mache ja auch ganz viel fachlich. Also es hört sich jetzt so an, als würde ich nur Persönlichkeitsentwicklung hier betreiben und meine Schülerinnen und Schüler erziehen. Aber genau das ist es ja, was man lernen muss in der Schule. Was weggefallen ist in Corona, dass man hatte gar keine Konflikte mehr. Man hat gar nicht mehr das echte Leben gespürt. Genau dabei helfen wir. Und natürlich ist es ja auch so, wir haben ja, unsere Schule geht ja von 5 bis 10. Das ist ja genau die Phase, die ich als besonders heikel empfinden würde oder bezeichnen würde. Die Pubertät fängt an und ist dann auch im vollen Gange irgendwann und flacht dann auch wieder so ein bisschen ab. Und in der Zeit werden Kinder Fehler machen und zwar sehr viele. Das ist schon klar, wenn die eingeschult werden und ihre Sonnenblume erhalten, die werden sehr viele Fehler machen und dafür ist Schule da. Und wenn wir das nicht wahrnehmen, sondern glauben, wir müssen jetzt da einen Trichter reinhauen und jetzt Kommasetzung, Erörterung, Aristoteles Begriff für Freundschaft oder von Freundschaft vermitteln und aber nicht wirklich Dinge ansprechen, die sie wirklich bewegen, nämlich ihre Konflikte untereinander oder Themen, die sie auch wirklich greifen oder und bewegen, dann kommen wir da nicht weiter. Dann ist es halt so eine reine Arbeitsbeziehung, die vielleicht auch von sehr viel Sachlichkeit geprägt ist und dann hat man eben am Ende eine 3 oder eine 4 im Zeugnis. What? Interessiert einen da nicht wirklich.
Das Leben geht weiter.
Ja. Liebe Zuhörende, wenn ihr aufgepasst habt, dann sind schon ganz viele tolle Worte gefallen, wie Marktplatz, Textlupe, Partnerfeedback, Bushaltestelle und Lerntempo-Duett. Und wenn euch das Ganze ein bisschen viel ist, aber euch trotzdem neugierig macht, dann laden Alex und ich euch ein, auf die Homepage dieses Podcasts zu gehen oder in die Folgenbeschreibung zu schauen. Denn dort sind wir mal so frei und schreiben kleine Erklärungen rein und Verlinkungen und auch weitere Erklärungen noch zu einem Link vielleicht zu Monikas Schule und zum Buch, was wir von Enya Riegel vorhin schon angedeutet haben. Als kleines Dankeschön könntet ihr uns ja ein kleines Plus als Abo dalassen oder uns vielleicht sogar an interessierte LehrerInnen, FreundInnen weiterreichen, die sich vielleicht auch für genau das interessieren, über das wir gerade sprechen. Und mit dieser Überleitung, Alex, hätte ich noch was vorbereitet, was ich auch gerne mit Monika machen würde, wovon du nichts weißt. Monika, der Alex hat ja 2 O-Töne für dich vorbereitet. Monika, ich habe für dich 5 Satzanfänge vorbereitet. Es sind sogar 6, sehe ich gerade. Es sind 6 Satzanfänge, die ich aber gerne von dir beendet haben möchte. Denk gar nicht zu lang nach. Es geht mehr so um impulsive Äußerungen, das, was deine ersten Assoziationen dazu sind. Eine kleine Blitzrunde mit Monika. 6 Sätze über den Lehrerberuf. Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit. Ja,
wundervoll. Dann, Monika, starten wir mit der ersten Frage. Ich wünschte, mir hätte am Anfang meiner Karriere jemand gesagt,
wie anstrengend 6 Stunden Unterricht plus Pausenaufsicht sind.
Wenn ich einen Tag lang Kultusministerin wäre, würde ich als erstes
Kaiser Wilhelm aus der Schule schmeißen mit seinem Geniekult und der Vorstellung, dass man Kindern direkt in der ersten Klasse ansieht, ob sie als Schlauberger auf die Schule gekommen sind oder zu den schwachen Schülern gehören und sich einbildet, nach der 4. Klasse sagen zu können, der kann Abitur schaffen und der andere nicht. Den würde ich rausschmeißen, den Kaiser Wilhelm.
Als erstes. Und dann hättest du immer noch ganz viele Taten vor dir, genau. Das Härteste an meinem Beruf ist?
Das Härteste? Das Härteste ist eigentlich, dass man schon arbeiten muss, bevor man überhaupt unterrichtet. Also ich muss ja schon sehr viel vorher erledigt haben und das stört mich oft am Wochenende.
Wir arbeiten halt auch 7 Tage, ne?
Ja, es ist ganz entgrenzt, ist die Arbeitszeit einer Lehrkraft, ne? Monika, heute denke ich anders, aber früher habe ich noch gemeint,
dass Wissensvermittlung das Wichtigste ist in der Schule.
Oh, wie schön. Müssen wir gleich noch drüber reden, ja. Am wichtigsten ist, dass meine SchülerInnen aus der Schulzeit mitnehmen sollen,
welche Stärken sie haben, wie sie ihre Talente weiterentwickeln können und wie sie ihre Baustellen bearbeiten.
Letzte Frage, letzter Satz, Monika. Das Beste an meinem Job, das ich über alles liebe, ist
die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen und die Arbeit mit meinen Schülerinnen und Schülern.
Wie toll, dankeschön. Ach, wie schön. Guck mal, 6 Sätze und ich habe gesehen, dass Alex sich gleich ganz viele, Alex hat zum einen seine Nachdenkaugen bekommen und schon seinen Stift gezückt, um über Dinge zu reden. Bevor du startest, Alex, ich greife direkt Rotstift. Was auf den Rotstift natürlich standesgemäß. Du sagst, Monika, Inhalte stehen nicht im Zentrum, ne?
Ja, die stehen natürlich schon auch im Zentrum, aber die dürfen nicht das Wichtigste sein. Die müssen eingebettet sein in ein gesamtes Konzept. Mhm.
Alex, was hast du dir aufgeschrieben?
Und also hier, ich habe auf den Zettel, ich zeig ihn, die Hörer können es nicht hören, aber ich habe einmal fett mir eingekringelt. Du hast schon mehrfach gesagt, Monika, sie sollten kennenlernen an sich, was sind eigentlich ihre Stärken und ihre Talente. Aha. Das ist bei uns immer wieder Thema, wer bei uns öfter mal reinhört, bei Tobi und mir. Gibt es irgendeine Methodik, wie ihr das rausfindet, eine Diagnostik? Also wie habt ihr das ja wahrscheinlich institutionalisiert bei euch an der Schule?
Ja, natürlich. Also wir machen sehr viele Feedback-Gespräche, indem wir die Kinder erstmal sich selbst einschätzen lassen. Also auch diese Zeugnisgespräche funktionieren so, dass die Kinder erstmal immer selbst berichten sollen vom jeweiligen Fach, was ist mir da gut gelungen in diesem Halbjahr und was ist noch nicht so gut. Und das funktioniert in der 5 noch nicht so super toll. Bei manchen ist es auch Ende der 6 noch nicht so toll. Die sagen immer, alles top. Und man muss dann sagen, naja, also jetzt pass mal auf, also das und das, das lief jetzt noch nicht so gut. Aber ja, das wird von Anfang an sehr, sehr in allen Fächern eigentlich gefördert, dass die Selbsteinschätzung immer mehr zusammenpasst zur Fremdeinschätzung. Also dass es immer realistischer wird, wie man sich selbst einschätzt und dass es auch immer weniger, ich würde mal sagen, es tut immer weniger weh, auch darüber zu sprechen, was man nicht so gut kann, weil viele Kinder sind so unfassbar unter Druck, die müssen gut sein, da ist irgendwas, ja, der hat das und das, die und die Beeinträchtigung, aber er ist hochbegabt in dem und dem Fach, was gar nicht, dir niemals diagnostiziert worden ist und auch sonst schwierig festzustellen ist. Aber das bekommen die Kinder so mit und merken, ja, irgendwie muss ich da auch richtig gut sein. Und ich versuche zu vermitteln, das ist überhaupt gar kein, also es ist ja gar kein Anspruch, dass man in allen Fächern immer top ist, immer Leistung bis sonst wohin bringt. Das wäre ja für uns Erwachsene, wenn ich mir vorstelle, dass ich in allen Bereichen, wo ich hier bin, im Putzen, im Kochen, überall müsste ich top sein. Oh weia.
Ja, ja.
Und darum geht's ja eigentlich, dass man sich immer besser kennenlernt, dass man auch versteht, wow, krass, ich kann total gut andere Leute zum Lachen bringen. Ich bin offensichtlich ein freundlicher Mensch, viele Leute mögen mich. Im Geburtstagskreis melden sich ganz viele, um zu sagen, was sie an mir schätzen. Das sind ja ganz große Stärken, die spielen in unserem Notensystem überhaupt keine Rolle. Aber wie wichtig ist es als Mensch, so ein Standing zu haben in der Klasse und später im normalen Leben?
Also Monika, ihr habt das ritualisiert, dann auch, dass jemand am Geburtstag von den anderen mitgeteilt bekommt, worin man die Stärken beim Geburtstagskind sieht?
Ja, genau. Also es gibt den Geburtstagskreis. Wir haben auch ein eigenes Geburtstagslied. Das singe ich jetzt aber nicht. Das ist ein bisschen peinlich, aber es ist, ist auch von der Hela auf Queen umgedichtet und so weiter. Und das erklingt immer wieder aus allen Klassen. Wenn eben jemand Geburtstag hat, dann wird eine Kerze angezündet. Das nächste Kind, was bald dann Geburtstag hat, bringt demjenigen einen Kuchen mit, das gerade Geburtstag hat, damit die Eltern dann nicht doppelt backen müssen oder das Kind so am Ende noch. Ja. Und dann wird gesungen und dann gibt es eine Runde, die eigentlich ganz oft total berührend ist, weil alle versuchen oder viele dann versuchen, mal in Worte zu fassen, was man am anderen schätzt. Und das machen die auch mit uns Lehrern, das ist auch total nett. Also es ist wirklich immer so eine Herzstunde, würde ich mal sagen. Ja. Nicht alle, das dauert dann zu lang. Wir sagen immer so 5 bis 7 können sich dann melden und die anderen sagen es vielleicht dann nochmal so. Aber es ist, also in meiner letzten Klasse war das so, dass wir am Ende in der 10 stellte irgendjemand fest, wow, das sind ja jetzt die letzten Geburtstagskreise. Und dann kam da wirklich richtige Liebesbekenntnisse. Also es kam wirklich sowas, boah, ich hab dich so doll lieb. Es macht so einen Spaß, mit dir zusammen hier zu sitzen und ich schätze dich so sehr. Und das sind, boah, also es war wirklich, wir saßen oft da und hatten Tränen in den Augen und es ist einfach so schön, wenn man lernt, im Laufe der Zeit so mit dem Herzen zu sprechen und die anderen auch mit dem Herzen so anzusehen.
Und das ist ja was, Monika, was ja zur Persönlichkeitsentwicklung eben auch dazu gehört, dass man aus der 10. Klasse rausgeht mit 15, 16 und in der Lage ist, jemandem authentisch Komplimente machen zu können.
Ja, total.
Dass es nicht komisch vorkommt, weil wie viele Menschen können das nicht. Aber zu einer tollen Persönlichkeit, wo ich mir selber später wünschen würde, dass ich mit dem oder derjenigen zusammenarbeite, gehört es ja auch, dass jemand Freude verbreiten kann, dass jemand ein gutes Wort füreinander hat.
Ja.
Und nicht nur rummeckert und jedes Lob für sich behält, weil er sich dann vergleicht und findet, dass er selber dann vielleicht da schlechter abschneidet oder was weiß ich, ja.
Aha.
Und allein dieser kleine Punkt, den du damit loslöst oder ihr als Schule, ihr macht das ja dann alle, bis zur 10. Stufe, das ist ja sowas von in einem drin nach 5 Jahren bei euch an der Schule. Toll. Und es gibt dazu noch einen Punkt und zwar, kurz, Tobi, danach darfst du.
Ja, alles gut.
Du hast ja die Frage gestellt, früher habe ich immer gedacht, ne? Und da hat ja Monika drauf geantwortet. Und ich habe mir nur gerade selber gedacht, Monika, als du das gesagt hast, früher habe ich immer gedacht, bei einer Notenbesprechung müsste ich dem Schüler sagen, warum ich ihm welche Note gebe. Und heutzutage, da bin ich genau deiner Meinung, geht es in der Notenbesprechung mir darum zu verstehen, warum kriegt der Schüler bei mir die und die Note? Und das bedeutet, dass ich ihn erstmal zu Wort kommen lassen muss. Wie siehst du dich selbst? Nur im Kontext meines Faches. Ja, und das auch zu wissen, ne, nur weil er bei mir so und so ist, heißt es nicht, dass er bei der nächsten Stunde bei meinem nächsten Kollegen anders, nicht vielleicht ganz anders ist. Und das zuzulassen, dass jemand erstmal ausholt und sich selbst schildert, ist ja auch eine total wichtige Kompetenz früher oder später im Berufsleben, wenn gefragt wird, ja, was sind denn Ihre Stärken? Ne, ein Bewerbungsgespräch. Wie würden Sie sich selbst denn beschreiben? Auch das ist ja eine Kompetenz, eine Fähigkeit, die ich lernen muss und die ich in der Schule gerade in solchen Notenbesprechungen einüben kann.
Mhm. Ja, wenn ich dann nur sagen kann, ja, meine größte Schwäche ist, dass ich so ungeduldig bin.
Schokolade. Ja. Mhm.
Gut.
Du, das, was du gerade beschreibst,
lernt man bei euch eben auch. Ne?
Ja. Du sagst Noten besprechen, da denke ich direkt an einen Dezernentenbesuch an meiner Schule, wo der Dezernent einen einstündigen Vortrag gehalten hat über Konzept Noten. Und eine Kernaussage dieses Dezernenten war dann, nicht vergessen, Gymnasium als Schulform, Noten werden niemals besprochen, sondern immer verkündet. Also da ist nichts Dialogisches, nichts Interaktives, es ist reine Einwegkommunikation. Das ist wirklich wortwörtlich, kam das so, Noten werden nicht besprochen, Noten werden verkündet. Und das, nicht, dass ich mich, darf ich das hier so sagen, nicht, dass ich mich daran dann gehalten hätte, weil ich das absolut pädagogisch unsinnig und falsch finde, aber das ist der Wind, der halt ganz oft weht und vielleicht auch angefacht wird von Ministerialstellen oder so, ne? Es ist halt formal juristisch einfacher, etwas zu verkünden, als etwas zu besprechen. Etwas als Gesetz zu markieren, als etwas gemeinsam dialogisch zu erkunden. Wobei gerade das Dialogische ja das ist, was die Persönlichkeit bildet. Und wenn ihr von Persönlichkeitsbildung sprecht, würde ich gerne auch noch Demokratiebildung mit in den Raum werfen. Denn alles, Monika, was du gerade beschrieben hast, ist ja nicht nur Persönlichkeitsbildung, sondern auch Demokratiebildung. Also das zentrale Ziel von Schule, die Kinder fit für eine Gesellschaft zu machen, ihre eigene Position in der Gesellschaft zu erkennen und ihre eigenen Stärken in der Gesellschaft zu erkennen.
Ja.
Das ist das, was ihr wirklich auf ganz vorbildliche Weise, so wie du das beschrieben hast, vermittelt. Und was in Schule, Hashtag Noten werden verkündet und nicht besprochen, was Schule für gewöhnlich tatsächlich sträflich vernachlässigt.
Dazu gehört ja nicht nur die Notenbesprechung, sondern auch, wie viel Raum gebe ich meinen Schülern, den Unterricht mitzubestimmen oder Unterrichtsinhalte mitzuplanen, zu entwickeln, welche Art von Leistungsbewertung am Ende oder Leistungsnachweis wollen wir diesmal nehmen? Welches Thema würde euch interessieren? Welches Buch wollen wir lesen? Und so weiter. Wenn ich alles nur, wenn ich reinkomme, sage, so, und jetzt wird's Erörterung geben. Lineare Erörterung. Wow. Super. Da habe ich echt Bock drauf. In der 8. Klasse. Ich bin eh wirklich erstaunt, wenn ich mir überlege, dass so Achtklässler, die gerade echt ganz viel mit Pickeln und Hormonen und ersten Kuss und so weiter zu tun haben, das sind ja alles so Themen, die sind ja unfassbar wichtig. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in dem Alter, ich kann mich gar nicht erinnern daran, dass ich jemals irgendeinen Unterricht hatte, weil ich eigentlich mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigt war. Und die waren so wichtig, dass ich immer wieder erstaunt bin darüber, mit wie viel Motivation meine Schüler trotzdem mir den Gefallen tun, sich mit Rechtschreibung zu beschäftigen zum Beispiel, weil das ja wirklich auch gar nicht so richtig interessant ist als Thema. Und deswegen finde ich das auch so unglaublich wichtig, dass man sich öffnet, zum Beispiel auch Feedback einzuholen. Wie war der Unterricht jetzt? War das gut aufgebaut? Hättet ihr euch was anderes gewünscht? Wie war die Einheit? Habe ich das gut geplant? Also waren die Inhalte interessant? Was hätten wir anders machen können? Das sind, also ich sag mal so, meine Schülerinnen und Schüler sind die wohlwollendsten Rückmelder, die ich kenne. Noch nie war es so, dass mir jemand gesagt hat, oder auch wenn ich es anonym mache über AdClimo oder was auch immer, mache oft so Feedback über die Tablets und so weiter, da könnten die sonst was reinschreiben. Die könnten schreiben, boah, ey, das war wieder so schlecht geplant. Oder jetzt haben sie schon wieder 3 Wochen für die Deutscharbeit gebraucht. Das kotzt mich an, dass sie jedes Mal so lang brauchen für die Korrekturen. Machen die nicht, weil ich auch immer so ankomme und sage, ja, tut mir leid, ich habe es immer noch nicht geschafft. Die sind so wohlwollend und großzügig mit mir. Das ist wirklich berührend. Und deswegen kann ich, ohne Angst haben zu müssen, Feedback einholen. Und dadurch werde ich wirklich besser.
Ich kann mir vorstellen, dass das Verhalten der Schüler aber auch ein Spiegel des Lehrerverhaltens ist, ne? Dass sie gewissermaßen das Verhalten zeitverzögert spiegeln, was du ihnen dann vorlebst über Jahre, ne? Was du in sie hineinlegst.
Ja, das kann sein, das kann sein, ja. Aber
mir hat eine Schülerin vor einem halben Jahr, weiß ich noch, nach einer Schulstunde, ich sag das ganz kurz, Alex, hat eine Schülerin nach der Pädagogstunde, die ich gegeben habe, die schon so ein bisschen, die war so semi-gut, dann guckt die mich nach der Stunde an und sagt, boah, komm mal, Das war aber so eine richtige Scheißstunde. War aber so eine richtige Scheißstunde, ne? Und dann sag ich, ja, du hast absolut recht. Heute hätten wir uns kriegen können, ja. Ja. Das ist doch schön, wenn Schulen so ehrlich sind.
Kommt auch mal vor. Monika, an der Stelle, ne, ich muss das also wirklich mal sagen, wer mich kennt, der weiß ja, dass ich immer mit diesem Haltungsbegriff um die Ecke komme. Und du hast eben einen Satz gesagt, den musste ich mir aufschreiben. Dass die Schüler dir den Gefallen tun, sich mit Rechtschreibung zu beschäftigen. Also wie viele Lehrkräfte würden das denn so sagen? So, ich bin dankbar und fast schon demütig, dass sie in der Zeit, in der sie ja ganz viel erleben in der Pubertät, dass sie mir den Gefallen tun, sich mit Rechtschreibung zu beschäftigen. Und das sagt so viel über deine innere Einstellung
aus. Über die Haltung,
aus, genau. Über deine Haltung, ja. Und das ist genau das, wenn wir bei den Stärken sind, ne? Also ich habe dich jetzt im Vorgespräch, so eine, weiß ich nicht, 20 Minuten haben wir letzte Woche gesprochen, ja. Habe ich dich kennengelernt. Jetzt habe ich dich eine Stunde lang noch ein bisschen besser kennenlernen können. Und was mir sofort, Tobi, du kannst deine Meinung dazu abgeben, was mir sofort auffällt, sind drei Dinge bei dir, Monika. Du strahlst eine unfassbare Ruhe aus, Zuversicht und Freundlichkeit. Und das sind dann so Punkte, ich denke ja immer, wenn ich jetzt 11, 12, 13 Jahre alt wäre und wäre bei dir im Unterricht, das wirkt, das strahlt, das färbt ab und ist das Talent oder hast du dir das erarbeitet oder ja?
Das weiß ich nicht so genau. Also es ist schon so, dass ich auch schon als Jugendliche ganz gerne mit Kindern gearbeitet habe. Ich habe Tischtennis lange gespielt und war dann auch Trainerin und habe dann schon gemerkt, dass mir das Spaß macht. Ich hatte auch einen ganz tollen Tischtennistrainer selbst, der auch ganz gut mit den Kindern umgegangen ist und ich habe immer schon sehr deutlich gespürt, wenn Leute nicht gut mit Kindern umgegangen sind. Mhm. Ja, insofern kann ich sagen, wahrscheinlich habe ich auch das schon so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen, aber ich habe ja selbst vier Kinder und das sind die, glaube ich, die mir das am besten beigebracht haben, wie man gut mit Kindern umgehen kann. Also ich will auch nicht sagen, ich bin alles andere als eine perfekte Mutter. Ich habe so viel um die Ohren und ich übersehe ganz viel und mache 1000 Fehler. Ist wirklich unglaublich. Aber ich habe wirklich vier ganz tolle Kinder, die mir das sehr deutlich machen, wenn was nicht gut läuft. Und insofern hatte ich da auch vier strenge Erzieher mit dafür.
Man beachtet die grammatische Konstruktion.
Ja. Eltern, die Kinder oder umgekehrt.
Du, das fällt wirklich auf. Monika hat nicht gesagt, du hast es gelernt von deinen Kindern, sondern deine Kinder haben es dir beigebracht. Das würde ich noch ergänzen, Alex, bei deiner Beschreibung von Monika. Die Verteilung von aktiven und passiven Part im Lernprozess. Die Überzeugung, dass die Kinder die Arbeit machen und dass die Aktiven sind. Und Monika oder wir Lehrkräfte generell Zurückhaltung an den Tag legen und bei Bedarf da sind und nicht die ganze Zeit dominieren. Das würde ich auch noch ergänzen.
Ja, das stimmt. Das ist zumindest das Ziel, ne? Woraus hinauslaufen sollte, dass wir uns immer mehr zurückziehen können und
Maria Montessori nennt das der Lehrer als Engel des Klassenraums. Das ist ein spannendes Konzept. Unsichtbar. Keiner nimmt ihn wahr. Der Raum ist für die Schüler reserviert. Aber dann, wenn es Probleme gibt, dann tritt der Engel in den Raum und kann helfen, um nach der Hilfestellung wieder in die Unsichtbarkeit zu verschwinden. Finde ich, ist eine schöne Metapher, die halt auch schon über 100 Jahre alt ist. Aber die ist trotzdem ganz gut abbildet.
Mhm, das stimmt. Wobei ich kein Engel bin, aber ja, ich wäre dann auf jeden Fall da, um Hilfestellung zu geben.
Ja. Einige deiner Schüler würden dich aber wahrscheinlich als Engel bezeichnen, so wie die Feedbacks ja ausgesehen haben, die ich da so lesen durfte.
Ja.
Ja. Monika, was sagst du denn vielleicht jetzt Lehrkräften, die sich denken, okay, also das scheint bei der Monika ja alles, wahrscheinlich auch nicht immer, aber zu weiten Teilen häufig gut zu laufen. Aber ich habe immer das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Job noch weiter durchstehe. Ich bin täglich am Verzweifeln, am Hadern, überlege, ob das Richtige für mich ist. Was würdest du solchen Lehrkräften vielleicht mit auf den Weg geben?
Puh, das ist eine ganz schwere Frage. Ich würde ihnen auf den Weg geben, Leute zu finden oder sich zu suchen, mit denen sie darüber sprechen können. Also es macht ganz viel aus, wenn man ein Kollegium hat, mit dem man im Austausch sein kann. Wir sind ja eine Teamschule, das habe ich vorhin gar nicht gesagt. Wir sind in Jahrgangsteams organisiert und wir quetschen uns zu acht in einem Raum, der vielleicht halb so groß ist wie dieser hier. Also es sind vielleicht, ja, ich will nicht sagen 10 Quadratmeter, aber 12 vielleicht. Also wir sitzen ganz eng beieinander. Das ist jetzt nicht so schön, aber es führt schon dazu, wir haben wirklich einen guten Austausch in der Pause, in der Mittagspause, vor dem Unterricht. Und wir treffen uns einmal in der Woche im Team und besprechen immer, wenn irgendwas knirscht. Also wir planen unsere Projekte gemeinsam, wir planen Exkursionen, irgendwelche Highlights im Schuljahr und so weiter. Aber, und wir planen auch Unterricht gemeinsam, was super toll ist, weil wir ja fast alle fachfremd GL unterrichten und dadurch uns das gegenseitig sowas von unterstützen können. Das ist echt unglaublich. Aber wir besprechen auch immer die herausfordernden Situationen. Und davon haben wir eine Menge. Also das will ich gar nicht, ich will gar nicht so tun, als wäre das jetzt hier irgendwie ein Zuckerschlecken. Es ist überhaupt nicht. Es ist richtig harte Arbeit.
Ja, es ist Arbeit, ne? Das darf man nicht verkennen. Es ist kein Regenbogen.
Es ist nur noch halb so. Genau. Nee, es ist kein Kindergeburtstag, echt nicht. Und Kindergeburtstage sind ja auch anstrengend.
Die sind auch anstrengend.
Nee, aber ja. Genau. Aber es ist geteiltes Leid. Es ist dann nicht mehr so schlimm, wenn ich meine Kollegen mit im Boot habe und sage, boah, ich weiß nicht mehr, was ich da tun soll. Der und der rastet ständig aus oder mit dem und dem habe ich das und das Problem und ich weiß nicht genau, was ich da machen kann. Habt ihr Tipps? Und dann ist es nur noch halb so groß, das Problem.
Mhm. Tobi, das ist schon öfter über den Weg gelaufen, ne? Auch bei
mir. Ich habe es mir gerade verkniffen, Alex. Aber Monika, genau das ist das Geheimrezept von ganz vielen Lehrkräften, mit denen Alex und ich zusammen und Alex auch alleine im Podcast, was uns immer wieder entgegentritt, dieses schließ dich zusammen. Mach kein Einzel-Eigenbrödler-Einsiedler-Ding, sondern tu dich zusammen mit Menschen, die ähnlich ticken wie du und dann kriegst du mehr Energie und mehr Kraft. Das ist ein schöner Gedanke.
Genau, und mach dich auch verletzlich, zeig dich verletzlich, tu nicht so, als könntest du alles, weil keiner kann das alles schaffen. Also ich meine, der Lehrerberuf ist ja wirklich, das ist ja unfassbar viel, was man Tag für Tag leistet. Es ist wirklich so vielfältig, dieser Beruf, vom Wissensvermittler, das wäre doch das Einfachste. Heute war ich zum Beispiel kurz mal vertretungsweise in der 10 und habe gedacht, okay, hier ist einfach nur Unterricht, ja. Also hier muss ich gar nicht alles andere machen. Ich muss niemanden erziehen. Ich muss nicht sagen, ihr kannst doch nicht im Unterricht die ganze Zeit rumlaufen und so weiter. Sondern die haben halt einfach gelernt. Die brauchten mich auch nicht. Ich war wirklich nur Aufsicht.
Ja, es geht in Monika hat zu diesen Rollen. Auch. Ja, das war ganz interessant.
Und so weiter.
Gab es auf dem Lehrkräftepreis von Montag vor einer Woche, gab es einen richtig coolen Poetry Slam-Beitrag von einer Poetry Slammerin. Die hatten 8 Minuten Beitrag geschrieben, wo sie ausschließlich die Rollen aufgezählt hat, die wir Lehrkräfte einnehmen. Wir sind Seelentröster und Inhaltsvermittler und Fachidioten und Tränentrockner und Dosenaufheber und Türenschließer und Kreidewischer und 8 Minuten lang. Und das sind so viele Rollen, das kriegt man ja überhaupt nicht realisiert, wie oft wir immer den Modus wechseln müssen von einer Klasse in die andere, von einem Kind zum anderen, von einem Fach zum anderen. Das ist wirklich Schwerstarbeit. Ne? Und es ist eben wie Kindergeburtstag. Schön, aber anstrengend.
Ja, es fordert einen als Persönlichkeit total heraus. Also man, das geht nicht nur mit halber Kraft. Das also voller Einsatz oder gar nicht, das muss man schon sagen. Genau, und ich weiß gar nicht mehr genau, was war die Frage eigentlich nochmal?
Ach, also welche Rollen wir alle so einnehmen. Ach so, ja. Und wie vielseitig unser Beruf eigentlich ist. Und ich denke mir dann immer nur, wenn du dieses verlierst, dass du Kinder und Jugendliche im Grunde einfach total gern hast und magst und dich für sie authentisch interessierst, dann werden diese ganzen Rollen, die du einnehmen musst, so richtig zur Qual. Ne? Also wenn du dir diese, weil du machst es ja auch deswegen für das, was du zurückkriegst. Also jeder Pädagoge würde ja, glaube ich, lügen, wenn er sagt, natürlich, wenn ich dann das Feedback bekomme von Eltern oder von den Schülern am Ende, das, was sie gemacht haben, das hat uns viel gegeben, uns positiv geprägt. Das sind ja genau die Momente, wo du dann merkst, dafür hat sich's gelohnt.
Mhm. Ne? Ja, total. Ich muss jetzt gerade lachen, weil ich hatte so einen ganz netten Kollegen, der leider weggezogen ist. Der hat immer gesagt, ja, wir Lehrer, wir haben ja so ein Gratifikationsdefizit. Wenn niemand meckert, dann ist das schon Dank genug. Und tatsächlich war jetzt aber dieser Lehrkräftepreis wirklich mal so ein Moment, wo ich ganz viel zurückbekommen habe, was ich gar nicht erwartet habe, weil ich immer so dachte, ja, solange keiner schimpft, ist es okay.
Und, Monika, ich habe Monate gebraucht, um das für mich zu verarbeiten und zu integrieren, dass man auf einmal so viel Lob bekommt oder dass Menschen positiv reden und so. Mich hat das richtig ins Straucheln gebracht, weil ich einfach nicht damit klarkam, wie auf einmal interessiert sich einer, was ich hier in der Klasse mache. Hat doch sonst keinen interessiert, was ich hier irgendwie verzapfe und so. Und jetzt lobt ihr mich auch noch? Jetzt? Nachdem ich das schon seit Jahrzehnten mache und so? Ich habe wirklich gebraucht, um das zu integrieren. Ja.
Ist es für euch beide jetzt mal, ne, ist es dann nicht auch eine absolute Bürde, diesen Preis zu bekommen? Ich meine, im ersten Moment ist es wahrscheinlich eine große Freude, aber auf die Dauer kann es ja auch sein, dass du vielleicht auch deine Erwartungshaltung an dich selbst, aber auch von deinem Umfeld nach oben schraubst. Oh, Moment mal, jetzt habe ich diesen Preis erhalten, die anderen erfahren davon. Man kriegt vielleicht noch irgendwie einen Kommentar von dem einen oder anderen gedrückt dazu. Ach du musst das doch hinkriegen oder so. Wie geht ihr damit um? Weil, Tobi, ich kann dich total verstehen. Ich glaube, das ist ja total menschlich und verständlich.
Willst du mal zuerst
antworten? Ja, ich kann gerne. Zu Anfang ging es mir so, wie du beschrieben hast, Alex. Da war ich so ein bisschen angeknuspert und habe gedacht, so, boah, jetzt drücken die mir wieder irgendeinen Kommentar und so. Zu was das jetzt führt, ist deutlich mehr Souveränität, weil ich für mich eine Basis gefunden habe, dass ich weiß, dass für das ich stehe und was ich unterrichte und wie ich arbeite, Klammer auf, was eben nicht standardgymnasial ist und was beim Gymnasium aneckt, weil ich Noten eben nicht verkünde, sondern bespreche, dass der Weg absolut legitim ist. Und der Lehrkräftepreis, der gibt mir ein Standing und eine Basis, dass ich sage, wisst ihr was? Ihr, die ihr mich jetzt hier ankackt, gewinnt selber so einen Preis, dann können wir mal diskutieren auf Augenhöhe. Aber hört auf, aus eurer unwissenden Blase heraus irgendwie Dinge zu kritisieren, die unsinnig sind. Und du, Monika?
Manchmal auch mit Stammtisch-Parolen.
Ja, absolut. Ne? Totschlag-Stammtisch-Argumente. Zum Beispiel, Kinder brauchen Noten zum Arbeiten. Das ist so ein typisches, blödes Argument, wo ich denke, Alter, probier's doch einfach mal ohne Noten. Dann siehst du, wie es funktioniert. Und stattdessen meckern die immer nur so Bedenkenträger. Monika, Entschuldigung, da geht immer bei mir, da gehen die Pferde mit mir durch. Wie war das bei dir? Wie hältst du das?
Nee, absolut verständlich. Ja. Bei mir war das ähnlich. Also ganz am Anfang habe ich wirklich überlegt, soll ich das jetzt annehmen oder nicht, weil ich so dachte, ach nee, also da habe ich jetzt eigentlich keine Lust, nach Berlin zu fahren und dann da so auf der Bühne zu stehen und so weiter. Und ich habe das sogar noch unterschätzt. Ich dachte, ich habe gar nicht gewusst, was das für ein großes Ding ist. und dann war es aber so, dass, also mein Team hat sich wahnsinnig für mich gefreut. Die haben das war wirklich total schön auch und jetzt kriege ich auch immer mal so einen Spruch rein, aber der wirklich also lustig gemeint ist. Also es ist wirklich witzig. Und es ist jetzt auch so, das merke ich jetzt auch schon bei mir, dass es mich sicherer macht. Also dass ich nicht so ein vor Eltern hat man ja manchmal so einen Rechtfertigungsdruck oder sowas und es macht mich einfach ein bisschen souveräner. Dass ich diesen Preis gewonnen habe, weil ich so denke, naja, jetzt habe ich so eine gewisse Reputation und jetzt muss mir auch nicht jeder so vor den Karren fahren und sondern kann vielleicht auch nett nachfragen.
Street Cred, so ist es ja auch. Also Schüler sagen.
Es ist ja nur so, dass man ja genau. Man hat ja immer so eine Sorge davor, dass dann vielleicht sich die Eltern aufregen, wenn man das und das macht. Das ist gar nicht so. Also ich habe eigentlich immer nur nette Eltern. Es gibt Ausnahmesituationen mal, wo ich vielleicht auch nicht so nett geschrieben habe oder was auch immer. Das natürlich, aber im Großen und Ganzen habe ich eigentlich immer nette Lehrer und trotzdem Eltern, aber trotzdem hatte ich immer so ein bisschen die Sorge, wie wird das wohl so angesehen oder wehren die sich dann vielleicht auch oder wie ist es zum Beispiel mit diesen Rückmeldungen ohne Noten? Fühlen die sich wirklich gut informiert oder kommt dann am Ende noch was und ich kriege dann vom Schulleiter mit, die haben sich beschwert über dich, du hast es nicht und so weiter. So ist es aber natürlich gar nicht gewesen. Und das macht mich jetzt natürlich noch mal ein bisschen sicherer.
Nee, ich sage ich nicht, um dich fortzuführen, sondern, nein, Alex lacht, weil gegen mich wurde sich auch schon öfter beschwert. Ich habe das schon in ein, zwei Folgen mal platt gedrückt, wenn Schüler sich beschweren. Aber das gehört halt auch zum Job dazu, ne? Das ist, dass man bei manchen Leuten dann doch aneckt.
Ja, klar.
Eben. Man hat ja so viele Schüler im Laufe der Zeit. Und es kann auch einfach mal sein, dass es nicht matcht.
Ja.
Das ist einfach so. Oder dass man kommt von Anfang an rein und da ist klar, er kann mich irgendwie nicht gut riechen, warum auch immer. Und umgekehrt ist es vielleicht auch so, ne? Und wir haben ja schon immer auch gesagt, du darfst eigentlich keine Lieblingsschüler haben. Tobi, so hast du das damals mal in dem Podcast gesagt, das weiß ich noch. Oder ich versuche gerade bei den Schülern, die ich vielleicht, wo ich eher eine innere kurze Abneigung gegen empfinde, versuche ich eigentlich besonders nett zu sein und mir besonders Zeit dafür zu nehmen, um nicht in diese Falle reinzutappen, um professionell zu sein. Das ist mir total in Erinnerung geblieben. Ne? Und dann ist es vielleicht manchmal auch so, dass es eine Beschwerde gibt. Und ich musste auch schon zum Schulleiter, weil ein Schüler sich über mich beschwert hatte und er hatte recht. Er hatte recht. Also das war, ne, kann ich selber nur ganz kurz erzählen. Ich war in einer Phase, in der ich sehr, sehr, sehr in diesem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich abgedriftet bin und habe dann aber auch, ich glaube, ich habe dem zu viel Raum gegeben in meinem Unterricht. Und dann hat sich ein Schüler mit einem anderen Schüler zusammengetan und hat einen einseitigen Brief geschrieben über das, was ich mache. Zu dem ich zu 100% stehe, aber gut, die beiden Schüler haben sich dazu entschieden, da mit direkt zum Schulleiter zu gehen und das publik zu machen. Ja, ich glaube, sie haben mich einmal darauf angesprochen, ja, hätte ich auch direkt was ändern können. Also Ende vom Lied, ich will da nicht zu weit ausholen, aber er hat es vorgelesen und ich musste sagen, ja, das stimmt jetzt zu 100%, was die Schüler sagen. Okay, ich kann es ab jetzt unterbinden, aber die Schüler haben recht, das ist ihr Recht, sowas auch loszuwerden. Ne?
Ja. Und dann finde ich voll groß halt. Von dir.
Und ich habe zu den Schülern gesagt, statt mich mit ihnen, ich habe dann auch gesagt, so, wenn sie das so empfunden haben, entschuldige ich mich hiermit dafür und sie können davon ausgehen, dass der Unterricht ab jetzt diese Parts nicht beinhaltet. Und dann ist es für mich fein. Dann ist es okay. Mhm.
Ne? Monika, hast du dich auch schon mal von der Klasse entschuldigt? Das ist jetzt voll die Confession-Time hier.
Ja, klar. Ja. Na klar, also andauernd. Ich lasse ja, also wie gesagt, ich brauche ewig für Korrekturen, ich brauche leider sehr lang. Oder ich mache dann auch zum Beispiel jetzt haben sie irgendwelche so ganz, ganz tolle Labbooks zu den Römern gemacht und dann hatte ich bei einem übersehen, dass ich hatte hingeschrieben, er hat nicht alle Themen bearbeitet und dann hat er mir das aber gezeigt, natürlich entschuldige ich mich, mache das nochmal neu. Also ich mache das eigentlich andauernd. Ich bin zu spät gekommen vorgestern, dann habe ich mich entschuldigt. Natürlich, ich kann ja nicht von meinen Schülern verlangen, dass sie pünktlich kommen und alles schön fein säuberlich aufschreiben. Und dann komme ich selber 3 Minuten zu spät, weil der Kopierer leider so einen blöden Stau hat. Aber das erkläre ich dann halt und sage, ja, es tut mir leid, das war jetzt mein Fehler. Das hätte ich schon gestern Abend kopieren können und so weiter. Also da habe ich im Gegenteil, ich glaube, das ist total ganz, ja, und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich verletzlich zeigt und sich öffnet und den Schülern sozusagen so viel Verantwortung auch zutraut, dass sie das nicht ausnutzen und mir als eins reinwürgen oder sowas, sondern, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, die sind so großzügig dann, so, ach, jetzt nicht so schlimm und so.
Ja. Und jetzt guck mal, was die Schüler daraus mitnehmen. Ne?
Dann müssen sie jetzt aber 3 Minuten länger machen.
Ja. Die Schüler, die lernen ja daraus, guck mal, die ist nicht perfekt und so ein unerreichbares Menschenziel und so, sondern die Schüler lernen, wie man mit Fehlern umgeht. Und ich finde, das ist eine Vorbildfunktion, die wir Lehrer zeigen können. Die ist viel wertvoller als vermeintliche Perfektion, die es auch überhaupt nicht geben kann. Ne? Ich sagte, bei Erziehung sage ich das immer, im Pädagogikunterricht, perfekte Erziehung gibt's nicht. Und gute Erziehung ist die, wo man sich auch für Fehler entschuldigen kann und wo man ganz konstruktiv mit Fehlern umgeht und dann quasi zeigt, schau mal, so kann man sich verhalten, wenn mal was schiefgelaufen ist.
Ja. Ja. Mhm.
Oh Mann, ja, da könnten wir jetzt, ich glaube, dazu auch noch sehr, sehr lange sprechen. Ich finde, das begegnet uns ja, Tobi, immer wieder. Du hast mich schon damals draufgebracht und diese Kunst der Verletzlichkeit, auch dieser TED-Talk, den wir öfter schon mal erwähnt haben, ne? Und es zeigt sich immer wieder. Ich habe das durch die Gespräche auch mit Menschen jetzt wie euch, habe ich das total verinnerlicht. Und es ist so viel angenehmer, weil es dir den Druck als Lehrkraft nimmt. Das habe ich im Referendariat alles noch nicht gewusst. Ne?
Ja, das Ding ist ja, das Referendariat, das drillt einen ja auch drauf, von Anfang an keine Fehler zu machen. Es ist total Fehler suchend sozusagen. Ich mache eigentlich eine passable erste Stunde vor irgendeinem Ausbilder und der knetet mich 3 Stunden klein. Das war meine erste UB im Referendariat und ich danach 3 Stunden in diesem Reflexionsgespräch klein gemacht worden. Bin da eigentlich heulend rausgegangen und habe gedacht, hä, aber ich hatte gedacht, das wäre ganz gut gelaufen eigentlich die Stunde. Und das ist so idiotisch. Also man kriegt so eine Angst vermittelt und so eine, also man wird so klein gemacht, dass man aus dem Referendariat rauskommt und denkt, bloß keine Fehler machen.
Und da muss ich zugeben, wenn ich Fehler mache. So viele Lehrkräfte, genau.
Boah, also Referendariat. Schlimm, schlimm, schlimm. Also jeder Referendar, der heutzutage noch drin sieht, denkt immer, oh, ihr Armen, dass ihr das durchmachen müsst.
Ja, und vor allen Dingen allen Referendarinnen und Referendaren Mut machen, das, was ihr dort erlebt, das ist nicht der Alltag. Also wenn ihr dann hoffentlich 30, 35 Jahre begeistert Lehrer sein wollt, nee, dann vergesst mal ganz schnell das, was ihr gerade zwischenmenschlich und was Fehlerkultur und so angeht, häufig leider im Referendariat dann erlebt. Oder erlebt habt.
Ja. Naja, aber man zieht halt Leute ran, die dann nach dem Referendariat das genauso weitergeben. Also wenn ich Leute so ausbilde, dann muss ich mich nicht wundern, wenn dann Lehrkräfte an die Schule gehen und mit Noten von oben herab, Noten verkünden und reinknallen und die Noten als Machtinstrument nehmen. Genau. Das ist ein Fehler im System. Ja. Ich meine, das wird ja ständig auch besungen. Und trotzdem ändert sich nichts daran.
Alle
kein,
wissen
kein
es.
Geselle.
Die Eltern wissen es, die Lehrer
alle
wissen es,
es
die
Schüler alle.
Wissen es, alle wissen es, genau.
Genau. Und keine Ausbildung würde so funktionieren wie die Lehrerausbildung. Das ist eigentlich skandalös, dass sich da nichts ändert. Das ist wirklich sehr schade.
Ja. Und jetzt würde ich fast so ein bisschen das Ende langsam einläuten. Aber ich hätte ein paar kurze Fragen oder ein paar Fragen, auf die du gerne kurz antworten kannst, denn ich habe dir vorher so einen kleinen Fragenkatalog zugeschickt und da konntest du ankreuzen, was sind wichtige Fragen für dich.
Ja.
Aber du kannst dich gerne kurz fassen, wie du möchtest. Ja, also wir haben keine Eile. Und zwar die erste Frage dockt direkt an das an, was wir gerade gesagt haben. Was müsste sich denn ändern an unserem Schulsystem, damit wir deutlich mehr Bildungsgewinner als Verlierer generieren?
Es müsste sich ändern, dass wir Kinder mit 10 Jahren selektieren in leistungsstarke und leistungsschwache und nicht davon ausgehen, dass es sowas wie ein Growth Mindset gibt und sich Menschen weiterentwickeln können. Jeder Mensch in meiner Umgebung, in meinem Dorf, in dem ich hier lebe, kennt Menschen, bei denen es erst mit 16 Klick gemacht hat. Ich selbst bin so eine Person. Ich habe erst in der 10. Klasse verstanden, warum man eigentlich Hausaufgaben macht und dass es einem was bringt, wenn man die macht. Vorher habe ich die morgens im Bus erledigt. Das darf ich gar nicht so laut sagen.
Ja, ich habe das erst im Studium realisiert.
Habe ich denen auch schon. Genau, und erst dann habe ich auch verstanden, warum es sinnvoll sein könnte, ordentlich Heft zu führen. Ich hatte eigentlich immer nur so eine lose Blattsammlung. Das würde ich total ändern. Es ist einfach nicht so, dass Menschen schlau geboren werden und dumm, sondern Menschen können durch Fleiß, durch Motivation erstaunliche Dinge schaffen. Ich sag mal nur ein Beispiel. In meiner letzten Klasse hatte ich 5 Schülerinnen und Schüler, bei denen ich in der 5. Klasse gedacht habe, wenn die mal einen Hauptschulabschluss schaffen, dann klopfe ich mir auf die Schulter. Die haben den Hauptschulabschluss ohne weiteres geschafft. Die haben den Realschulabschluss ziemlich gut geschafft. 4 von denen machen jetzt RFOS. Also das Fachabi. Und eine macht gerade eine intensive Auspflegung zur Krankenschwester und das wird nachher dann auch das Fachabitur sein, weil sie ein paar Prüfungen mehr macht. Damit will ich jetzt nicht sagen, was ich für eine tolle Lehrerin bin, denn ich habe die ja nicht alleine unterrichtet. Ich hatte meine ganzen Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte damit sagen, wären die in die Hauptschule gekommen, in der 5, dann wären die jetzt nicht da, wo sie sind. Und es ist einfach skandalös, dass wir in unserem Land auf so viele Kinder und Jugendliche verzichten und die verloren geben mit 10 Jahren. Das kann sich ein Land wie Deutschland nicht mehr lange leisten. Und wir sind jetzt gerade dabei, wirtschaftlich echt abzusteigen. Ja, es ist, natürlich ist es eine politische Entscheidung, aber das, was wir machen können, ist darauf aufmerksam zu machen. Und das tun wir ja in Formaten wie diesem hier. Und wir können nur hoffen, dass dieses Gebilde der Kultusministerkonferenz sich eben irgendwann auch mal ändert und da ein nationaler Bildungsrat eingerichtet wird, der nicht alle 5 Jahre wechselt und von Parteipolitik geprägt wird, sondern von wissenschaftlicher Evidenz und von visionären Einstellungen und Überzeugungen. Und das wäre wünschenswert.
Seit 2004, also seit Anfang der PISA-Studien, wird durchgehend bemängelt, wie diese Dreigliedrigkeit des Schulsystems der zentrale Knackpunkt unseres Systems ist. Wie schwierig und schlimm das ist, dass wir im internationalen Vergleich so chancenungerecht sind, weil wir eben nicht nach Begabungen aussortieren, was an sich schon schlimm genug ist, sondern noch nach sozioökonomischem Status. Das ist es ja, das ist ja auch noch der Knackpunkt.
Richtig.
Die Illusion, dass es funktionieren würde.
Ja, und wer entscheidet das?
Genau, richtig, ja. Es ist sozioökonomischer
Status. Wer entscheidet das? Das sind die Leute, die nämlich ganz oben stehen, die entscheiden, dass es so bleibt, wie es ist.
Ja,
die brauchen sich ja keine Sorgen machen. Wir brauchen um unsere Kinder gar keine Sorgen machen. Genau. Hm. Wir sind ja Akademiker. Unsere Kinder werden kein Problem haben in dem System. Und die Kinder der Politiker auch nicht. Deswegen wird nichts geändert. Das ist das Schlimme. Und das Schlimme ist auch, die Vorstellung, dass es auf dem Gymnasium jetzt so super toll wäre, ist ja auch, das ist ja auch ein Fehlschluss. Es ist ganz, ganz viel Häppchenwissen, was vermittelt wird. Mit einer Schule für alle meine ich jetzt nicht, dass die Leute, die Spitzenleistungen bringen können, dass die auf irgendwas verzichten sollen. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, nein, ich bin dafür, dass die noch viel mehr lernen und zwar nachhaltiger lernen als das, was sie jetzt tun. Ich habe jetzt zum 4. Mal die Knochen des Schäferhunds mit meinem Kind auswendig gelernt, ganz ehrlich. Das ist so absurd, dass
absolut
ich die Mittelfußknochen des Schäferhunds lernen soll. Also ich meine, ich könnte jetzt auch sonst was lernen lassen. Das bringt einfach überhaupt gar nichts. Ja, das sind Inhalte, das ist überhaupt nicht kompetenzorientiert gedacht und gar nichts. Und das ärgert mich, wenn wir unsere Zeit verschwenden müssen mit so einem Blödsinn und die Vorstellung, dass eine Schule für alle bedeuten würde, dass jetzt die Spitzenreiter was abgeben müssten und schlechter würden. Nee, das meine ich überhaupt gar nicht. Jeder soll gefördert werden mit seinen Talenten, so dass er sich maximal entwickeln kann. Und gar nichts weniger lernt, sondern wirklich auch seinen Fähigkeiten entsprechend und seinen Talenten entsprechend sich entfalten kann und zu einer Persönlichkeit heranreifen kann, die wirklich sagt, wow, Schulzeit war eine geile Zeit, ich habe richtig viel gelernt und ich hatte eine richtig gute Zeit. Und jetzt bin ich gestärkt und kann durchstarten, denn jetzt weiß ich, Physik ist voll mein Ding. Ja, ich war schon in der Uni, ich habe da Kooperationsprojekte gehabt und so. Ich habe schon die ersten 2 Semester, kann ich schon überspringen und so weiter und so fort. Da gibt es so viele tolle Ideen. Und ich könnte mich aufregen, wenn ich.
Ja, du sprichst Alex und mir total aus dem Herzen. Wir sehen das ja genauso. Ich sehe aber auch gesellschaftliche Distinktionstendenzen, dass sich gesellschaftliche Gruppen gerne voneinander abgrenzen. Und das reproduziert sich gesellschaftlich im System Schule. Schule hat gesellschaftlich eine Reproduktionsfunktion.
Genau.
Das bedeutet auch, dass sie die Ungerechtigkeit reproduziert. Faktisch, dass es nicht gut ist, müssen wir uns nicht sagen. Aber es gibt da Beharrungstendenzen, die ganz schwer aufzubrechen sind. Und ich habe für mich persönlich eher resignierende Effekte. Ich merke richtig, wie ich resigniere und erkenne, von politischer Ebene ist da wirklich nicht viel zu erwarten. Weil der Druck, der Beharrungsdruck so stark ist von Seiten der Mittelschicht, gut betuchten Mittelschicht, die Dinge so zu lassen, wie sie sind, weil es für sie ja gut läuft, dass, glaube ich, aus der Politik nicht viel Veränderung kommt. Ich glaube, wenn Veränderung kommt, dann nur von unten, von den einzelnen Lehrkräften. Wie dir.
Das wäre auf jeden Fall schön, ne? Bildungsadel und Abstiegsangst, das sind so die zwei Tendenzen, die wahnsinnig stark sind, ne? Die da
und,
auch Veränderung.
Und all denen, die vielleicht zuhören und da irgendwo Mitspracherecht haben, Ich glaube wirklich, aufgrund der vielen Stunden, die wir jetzt auch schon gesprochen haben mit vielen Lehrkräften, die zu Recht diesen Deutschen Lehrkräftepreis bekommen haben, Schulpreisträger und so weiter, die sollten sich wirklich nur mal die Aufgabe machen, denn viele dieser Entscheidungsträger haben ja selber Kinder. Und wahrscheinlich welche, die eventuell ans Gymnasium gehen, wahrscheinlich ein Großteil davon. Aber zu lernen, Schule anders zu denken, sich empathisch hineinzuversetzen in ein Kind, das 10 Jahre alt ist und gesagt bekommt, pass mal auf, dein bester Freund ist schlauer als du, das geht aufs Gymnasium, du gehst auf die Realschule. Du siehst es nicht wieder. Ja, du siehst ihn zumindest im schulischen Kontext erstmal nicht wieder.
Genau so erlebt
was uns, das für Spuren hinterlässt. Ja, im Selbstwertgefühl des Kindes. So, und dazu noch, die meiste Einsicht kommt, wenn du dich mal mit Dingen befasst, wie, ich wiederhole mich da, Peter Fratton, der die Alemannenschule in Böschingen umgeprägt hat. Reinhard Karl. Ich habe dir schon häufiger gesagt, Tobi, wie sehr mich das geflasht hat. Und du musst geflasht sein von einem Gedanken, wenn du deine Haltung und deine Einstellung als Lehrkraft verändern willst. So, und Enya Riegel, das Buch, das du empfohlen hast. Ich habe schon gesagt, Reinhard Karl, der Film hieß Treibhäuser der Zukunft.
Ja, habe ich auch neulich erst gesehen. Total interessant.
Und der ist schon 20 Jahre alt, der Film.
Als Vorbereitung auf diesen Podcast. Und ohne diesen Film hätte es die Schule in Wutöschingen nicht gegeben. Ja, die ja offensichtlich, und das auch an alle Entscheidungsträger, die Bildungsergebnisse, die Abschlüsse sind viel besser als bei Vergleichsschulen. Also über was diskutieren wir hier?
Über euch, Monika.
Ja, richtig. Es zeigt sich doch, dass es funktioniert. Ne? Also von daher, Leute, nehmt es euch einfach mal vor, guckt mal auf diese Literatur, wir verlinken das alles auch auf den Podcast-Plattformen und so weiter, weil leider eine Website gibt es noch nicht. Lehren lieben wird ja rauskommen, lehrenlieben.de, wo Tobi und ich genau die Sachen dann auch auf einer Website veröffentlichen. Boah, wir reden uns richtig in Rage, ne? Aber so ein, zwei Fragen. Wir sind natürlich jetzt, ich habe gesagt, kurze Frage, ne?
Ja, sorry.
Kurze Antwort. Nee, aber das ist ja, was raus muss, muss raus. So sagt Tobi das ja auch immer, ne? Wenn einem das wichtig ist. Wenn du nur eine einzige bürokratische Aufgabe morgen abschaffen dürftest, um mehr Zeit für die Kinder zu haben, welche wäre das?
Aktenarbeit. Monika.
Alles, was mit Aktenarbeit, digital wie analog zu tun hat?
Ja, so zumindest diese Dialoge. Aktenarbeit ist fürchterlich.
Welche Bedingungen braucht es in Schule für gutes Lernen?
Eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung auf jeden Fall. Erstmal die Beziehung untereinander. Gute Beziehung innerhalb der Klasse, das hatte ich ja vorhin schon alles gesagt, braucht es einfach für gutes Lernen. Und auch das Versprechen und der Glaube daran, dass man sich verbessern kann. Viele Kinder kommen zu uns in der 5, das ist mir diesmal nochmal besonders aufgefallen, die empfinden sich schon als Bildungsverlierer. Die haben das Selbstbild, dass sie nicht gut lesen können, dass sie nicht gut schreiben können, dass sie nicht gut rechnen können.
Also Fokus genau auf all das, was sie nicht gut können, was sie auch häufig genug gesagt bekommen haben.
Genau, dazu gibt's noch ADHS und Autismus und sonst was, und dann ist der Zug eigentlich schon fast abgefahren. Weil sie empfinden sich, sie haben das Selbstbild eines defizitären Seins. Und dann bau die mal auf und zeig ihnen, wow, guck mal, das haben wir jetzt schon geschafft und das können wir jetzt schon. Und komm, so geht's weiter. Das sind erstmal kleine Schritte und dann können wir immer größere Sprünge machen.
Schön. Und von meiner Seite aus die letzte Frage. Warum sollte man heutzutage Lehrkraft werden?
Ich finde, es ist so ein geiler Beruf. Also es ist einfach so ein schöner Beruf. Ich hatte mal ein Praktikum gemacht mit 15 in einem Baumarkt. Nicht ein Praktikum, sondern einen Ferienjob. 4 Wochen lang. Und das war das Langweiligste, was ich jemals getan habe. Und ich habe damals gedacht, ich will nie einen Beruf haben, der langweilig ist. Und den habe ich jetzt. Mein Beruf ist alles andere als langweilig. Und er ist toll. Und wenn man es schaffen kann, im Leben von Kindern einen Unterschied zu machen, dann hat es sich schon gelohnt.
Und du wirst noch bezahlt dafür, Monika. Ist das nicht eine coole Kombi?
Richtig, werde auch noch bezahlt dafür.
Wenn das keine Werbung für den Lehrberuf ist. Und damit, lieber Tobi, liebe Monika, beende ich zuerst mal diese Folge. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt, Monika.
Total gerne.
Du hast tiefe Spuren bei mir hinterlassen und ich denke auch bei dem einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin.
Ja, bei mir auch.
Ich bedanke mich vor allen Dingen, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast. Ja?
Ja. Danke sehr. Ja, hat mir auch richtig viel Spaß gemacht.
Das freut uns sehr. Monika, jetzt hast du für den Rest des Nachmittags bestimmt noch ein bisschen Zeit für deine vier Kinder oder vielleicht für irgendwas Schulisches oder vielleicht auch mal einfach nur ein bisschen für dich. Das wünschen wir dir.
Vielen Dank.
Tschüss an dieser Stelle und bis hoffentlich bald mal wieder.
Genau, bis bald. Tschüss.
Tschüss.